Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Mainzer Mediendisput. Heute sozusagen mitten im Fußballwirrungen, war genau ganz bewusst so gesetzt als Gegenakzent zu dem rollenden Ball. Wir diskutieren hier in der Runde über das Thema zwischen Debattenallergie und Bekenntnisritualen und stellen die Frage, welchen Mehrwert für die Demokratie hätten Diskurse. Bevor es losgeht, die Begrüßung durch Dr. Simone Scheelberg. Sie ist Landessenderdirektorin beim SWR in Mainz und hat auch den Mainzer Mediendisput in Mainz lange Jahre begleitet und wird ein paar Worte zu Ihnen sprechen.
Ein ganz paar Worte. Einen schönen guten Abend. Ich möchte mit dem Gedanken anfangen, wenn Bundespräsident Gauck vor wenigen Wochen in seiner Rede zum Tag des Grundgesetzes den politischen Diskurs in Deutschland kritisiert oder anders gesagt ihn einfordert und zusammengefasst der Meinung ist, wir diskutieren zu wenig oder vor allem zu wenig offen, dann passt der heute gewählte Veranstaltungstitel, Leif hat ihn gerade gesagt, zwischen Debatten, Allergien und Bekenntnisritualen, welchen Mehrwert hätten Diskurse für eine vitale Demokratie, muss ich einfach nochmal wiederholen, weil er zu schön ist, der Titel, perfekt dazu. Schon die Überschrift ist, wie eigentlich im Grundsatz alles, was Dr. Thomas Leif als Unternehmung verantwortet, provokativ. Fehlt unserer Demokratie tatsächlich die Vitalität, weil wir nicht genügend und nicht qualitativ hochwertig diskutieren? In wessen Interesse könnte es denn oder würde es denn liegen, dass wir wenig Auseinandersetzung pflegen, wenn wir denn zu wenig streiten? Welche Mechanismen führen zu einer solchen Diskussionsmüdigkeit? Oder gibt es gar Diskussionen, die aber medial einfach nur unbeachtet sind? Oder umgekehrt? Findet die Diskussion in den Medien statt und lässt eine völlig übersättigte Gesellschaft zurück? Wer kann das überhaupt messen? Und wer belegt, wenn das so ist, diesen Eindruck? Lassen Sie uns mit diesem Diskussionsabend einen kräftigen Beitrag zum Diskurs als demokratischen Mehrwert bieten. Dafür steht nicht zuletzt auch wir, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, mit seinem Auftrag und seiner Überzeugung für Einordnung durch Diskurs, für Herleiten und Auseinandersetzung, für Meinungsbildung in diesem Sinne, also auch im Namen des SWR, im Namen des Mainzer Mediendisput, ein herzliches Willkommen hier in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung, ohne Allergien, ohne Rituale, sondern offen und konstruktiv. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft, die wird Ihnen nachher entgegengebracht von der Landesvertretung. Am Ende der Veranstaltung mit etwas Wein soll ich ankündigen und einer Spargelsuppe. Sie können sich also außer auf die Diskussion noch auf was danach freuen. Dankeschön.
Vielen Dank. Nun gibt es auch noch einen kurzen Text von Bülent Ürük, der ist Chefredakteur von Kress.de. Die haben im Vorfeld der Veranstaltung diese auch unterstützt, mehrere Beiträge veröffentlicht. Er will Ihnen auch noch mal was sagen zu den Heften, die Sie hier mitnehmen können. Bitte schön.
Genau, danke schön, Professor Leif. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Mainzer Mediendisput. Ich freue mich, dass wir als Kress.de, als Johann Oberauer Verlag Partner sind von Mainzer Mediendisput. Warum ist das wichtig? Weil wir miteinander sprechen müssen. Sie wissen das, wenn wir nicht in den Dialog treten, dann wird sich in diesem Land, wird sich auch in der Medienszene, wird sich auch in der Zusammenarbeit mit der Politik und auch in der Gesellschaft wenig ändern. Wir haben auch ein Magazin, meine Damen und Herren, Kress Pro habe ich Ihnen mitgebracht. Das sehen, finden Sie draußen, können Sie gerne mitnehmen. Wenn Sie möchten, dann schenken wir Ihnen auch 3 Ausgaben, dann geben Sie mir gleich Ihre Visitenkarte und ich lasse Ihnen das gerne mal zusenden. Schönen Abend, eine schöne Diskussion.
Das nennt man Neudeutsch Giveaway, sozusagen. Sie haben einen Mehrwert, in dem Sie es mitnehmen können. Gut, Sie haben schon eine kleine Skizze gehört. Ich möchte nur am Anfang ein paar kleine Hinweise zu unseren Diskutantinnen und Diskutanten geben. Einige kennen Sie schon, aber vielleicht kriegen Sie dadurch einen schnelleren Einstieg. Frau Witschoik, die rechts neben mir sitzt, Digital Media Consult. Aber ich habe was gelernt in unseren Vorbesprechungen. Eine Stunde vorher reden wir miteinander. Sie ist die junge Alice Schwarzer. Und das hat Gott sei Dank eine Dame gesagt. Sie hat es gesagt. Und dann, wie war der so?
Das war der Fistbump.
Kennen Sie Fistbump? Ja. Fistbump, schon ein Begriff, haben Sie was gelernt? Ich kannte es nicht. Jedenfalls die junge Alice Schwarzer, sie war noch nicht mal sauer, hat natürlich eine Frau gesagt. Ist da was dran?
Nee, ich habe nur interveniert und gesagt, ich glaube, das, was heutzutage wichtig ist, ist, dass eben klar wird, es gibt nicht nur eine Person, die Feminismus und feministische Positionen vertritt, und das ist gut, das ist wichtig, und das haben unter anderem auch neue Medien geschafft.
Mhm. Aber weil ein Aufschrei nicht reicht, ein Buch von Ihnen und dieser Aufschrei als Twitter-Aktion, das hat Sie bekannt gemacht, nur ein paar Worte.
Ja, die dann, wie wir ja wissen, Worte können auch viel auslösen. Mhm. Und in dem Fall hat das ja eine Debatte zu Alltagssexismus in Deutschland ausgelöst, die längst überfällig war und ja auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Also derzeit sprechen wir über die Reform des Sexualstrafrechts. Das ist alles auch mit an diese Debatte natürlich noch geknüpft. Und das war in dem Moment aber, würde ich mal sagen, die erste Debatte, die es aus diesem Raum wirklich auch so in die klassischen Medien dann geschafft hat.
Und warum hat das bei Ihnen funktioniert?
Tja, da ist natürlich nicht zuletzt ein gewisser Sternartikel mit dran beteiligt, wobei immer diese Legende verbreitet wird, wir hätten damals mit Aufschrei als Aktion auf Herrn Brüderle und was er da geäußert hat reagiert, was nicht stimmt, sondern das ist einfach zeitgleich passiert. Das heißt, in den Medien wurde bereits über diesen Sternartikel diskutiert und Aufschrei wurde dann von klassischen Medien aufgegriffen, weil das eben natürlich ins Gesamtbild gepasst hat. Diese Debatte ist ja mitnichten beschränkt auf, was Politiker gegenüber Journalistinnen äußern, sondern betrifft ja eben alle Menschen.
Aber Sie produzieren doch vor allem mit diesem Punkt eigentlich Empörung. Ist Empörung aus Ihrer Sicht auch diskursfördernd?
Also ich finde Empörung und sich über soziale Ungerechtigkeiten auch aufzuregen, das ist unser gutes Recht und das ist per se jetzt erstmal nichts Negatives. Es kann auch sehr viel Potenzial freisetzen, damit Menschen sich überhaupt erstmal wieder politisieren und verstehen, dass sie Teil einer Gesellschaft sind, dass sie Teil dessen sind, was sie auch verändern möchten in der Gesellschaft, was sie nicht in Ordnung finden. Und das hat unter anderem Aufschrei natürlich auch hinbekommen, klar. Mhm.
Neben mir Katrin Gottschalk, jetzt seit kurzem stellvertretende Chefredakteurin der Taz, vorher lange Jahre als Chefredakteurin beim Missy-Magazin. Würden Sie sagen, jetzt nach den Einblicken, die Sie haben, ist die Taz noch eine feministische Zeitung?
Ja, auf jeden Fall.
Schon noch?
Ja.
Okay, wie kann man das irgendwie unterlegen? Woran merkt man das?
Naja, an den Texten einerseits, also was mich sehr gefreut hat, wir hatten vor kurzem ein Titelbild zur Wendy, eine Pferdezeitschrift für junge Mädchen, die wahrscheinlich hier viele nicht kennen, aber die Redaktionsumfrage hat ergeben, dass eigentlich alle Frauen irgendeinen Bezug zu diesem Pferdeheft haben, weil sie es entweder früher selbst gelesen haben oder ihre Töchter das lesen. Und so hat die Taz den 30. Geburtstag von der Wendy gefeiert. Was ich schön finde, weil das sozusagen auch ein Teil ist, wie wird Jungs- bzw. Männerkultur in einer Gesellschaft gewertet, Stichwort Fußball, und wie wird Mädchen- bzw. Frauenkultur gewertet. Und dann finde ich, ist das ein feministischer Akt, auch wenn die Wendy selbst alles andere als feministisch ist, ist das auch eine Aussage, das einfach auf den Titel zu nehmen, weil das was ist, was viele Frauen früher und viele Mädchen jetzt beschäftigt.
Wollen Sie denn sagen, heute ist der feministische Diskurs ganz allgemein notleidend, wenn es um spezifische feministische Fragen geht?
Nö, ich finde, der Diskurs ist sehr, sehr vielfältig, sehr schön, sehr solidarisch. Also wer es noch nicht gesehen hat, es gab einen tollen Vortrag von Kübra Gümüşay dieses Jahr auf der Republika mit dem Hashtag organisierte Liebe. In dem Vortrag ruft sie dazu auf, sozusagen, wenn der Hass im Netz organisiert ist, dann müssen wir doch die Liebe organisieren. Und eine Form dieser organisierten Liebe, würde ich sagen, ist jetzt in der letzten Woche der Hashtag Team Gina Lisa gewesen, wo sozusagen verschiedenste Feministinnen im Netz ihre Solidarität mit einem potenziellen Vergewaltigungsopfer geäußert haben. Und das sind wirklich sehr schöne Seiten, die der Feminismus online annimmt. Und es ist durchaus nicht so, dass Frauen sich da die ganze Zeit streiten und den Diskurs in den Keller treiben.
Ja gut, aber Streit ist an sich nichts Schlechtes. Wofür haben Sie mehr Sympathie? Sie machen ja mit bei diesem Hashtag jetzt ausnahmslos. Was ist Ihnen lieber, sowas mit dem Hashtag in Gang zu bringen oder längeren Text in der Taz zu schreiben?
Das ist beides wichtig.
Was ist Ihnen lieber, habe ich eigentlich nur wissen wollen. Was liegt Ihnen mehr?
Das Aktivistische? Also ich mag Hashtags, weil es einfach sehr schnell geht und weil nicht immer die Zeit da ist, länger zu recherchieren. Aber natürlich, wenn ich eine bestimmte These argumentativ wirklich gut unterfüttern möchte, dann brauche ich einen langen Text, dann reichen mir die 140 Zeichen bei Twitter dann doch nicht.
Alles in Balance. Aber Sie sind so ein bisschen auch für die Kampagnenchefin bei der Taz jetzt neuerdings, die so digitale Kampagnen...
Es gibt diesen Titel nicht, aber mit dem Themengebiet werde ich mich beschäftigen.
Okay, gut. Wir sehen schon die Diplomatie. Links neben mir, kann man sagen, der gesichtsbekannteste Experte, N24, NTV, RTL, Sie kennen ihn, Albrecht von Lucke.
Das kennt mich keiner, Thomas, du übertreibst.
Das ist deine Art. Nein, man kann sagen, Albrecht von Lucke ist jetzt wahrscheinlich durch die Veröffentlichung zum bekanntesten Politikwissenschaftler für Kurzstatements geworden. Lassen sich in den RTL-Nachrichten mit 8 Sekunden noch irgendwas vermitteln?
Ein paar Sekunden mehr hat man.
Okay.
Aber bevor wir in die Dampfplauderei hier ganz einsteigen und versacken, will ich das durchaus gleich mal als Symptom aufgreifen, Thomas. Es ist ja amüsierlich, wir haben nicht so viel Zeit, glaube ich, hast du davor gesagt, deswegen gleich zur Sache. Ich glaube, das ist ein Symptom, dass jemand, der wie ich für eine linke Zeitschrift schreibt, plötzlich, weil er ein bisschen reden kann, weil er vielleicht auch im Hörfunk einige Auftritte hatte, die anhörbar waren, in einer Landschaft, die offensichtlich keine politisierten, renommierten Politikwissenschaftler an den Universitäten hervorbringt, in ziemlich schneller Art und Weise zu einem, wie von dir jetzt völlig überhöht, Experten, in ubiquitärer Hinsicht werden kann. Das ist ein Symptom einer auch ein Stück weit entpolitisierten Wissenschaftslandschaft. Es ist auch ein Symptom eines fehlenden Austausches. Und ich finde jetzt sowieso die ganzen Debatten, ich hatte ja auch ein Unbehagen an der Frage, ist die, gleich auf das vorhergesagt auch einzugehen, ist die Diskussion zu wenig diskursiv im Lande? Ist der Diskurs notleidend? Ist die Empörung zu kurz im Lande? Wir haben eine Empörungskultur im Lande, an die ich mich in höherem Maße nicht erinnern kann. Wir haben auch eine, wie ich meine, fehlende Hierarchisierung der Empörung. Es wird sich über alles aufgeregt, aber es gibt viel zu wenig Einordnung. Und das ist der Grund, übrigens auch eines gewissen Erfolges unseres Blattes, der Blätter für Deutsche und internationale Politik. Es fehlt an Ordnung, es fehlt an Einordnung. Und das ist, um es ganz kurz zu sagen, ist auch ein Stück weit der Grund, warum ich glaube, dass wenn man mit einigen anhörbaren oder ansehnlichen Auftritten mal gesehen wurde, auch dann immer wieder angerufen wird.
Der zweite Aspekt nehmen wir gleich auf. Was ist das dein Coca-Cola-Rezept? Warum so jemand wie du in dieser Funktion permanent angerufen wird und abgefordert wird? Nach ich Gauck hab, jetzt ja ein kein, Kommentar pro ja kein, Gauck, ja, 10 Hörfunkinterviews. Was ist das Aroma? Wie kommt das zustande?
Ich weiß nicht, das ist für mich eine ziemlich sekundäre Frage, aber ich habe ja eben gerade schon versucht, eine Antwort zu geben. Ich glaube tatsächlich, dass die politische Landschaft ein Stück weit, auch gerade übrigens was die Verbindung, das finde ich übrigens viel, viel spannender manchmal als die Frage, auch in den eigenen Empörungsblasen zu bleiben, die Verbindung beispielsweise von Wissenschaft, Intellektualität an den Universitäten, auch im medialen öffentlichen Raum, zu kurz gekommen ist. Also wenn wir zum Beispiel auch gleich zu Wolfgang Herdes zu sprechen kommen, es ist ja interessant, dass eine Person wie er aus dem medialen Raum ein Stück weit den Ersatzintellektuellen, ich sag mal sogar zugespitzt den Empörungsintellektuellen spielt, weil es klassische Deutungsfiguren, die aus dem wissenschaftlichen Raum kämen, nicht mehr in vielleicht manchmal etwas seriöseren Diskussionen, wie es sie früher noch gegeben hat, eigentlich nicht mehr gibt. Und das, glaube ich, ist ein Problem. Und ich glaube, auf die banale Frage von dir, ja, ich glaube, das erzeugt Multiplikatorwirkung und dann wird man auch ein zweites Mal gefragt.
Okay, das war ein organischer Übergang. Empörungsintellektueller, ist das ein Attribut, was Sie für sich sozusagen als Marketing-Label nehmen würden?
Weiß ich mit Abscheu und Empörung zurück. Weil ich Diskursfähigkeit, der ich glaube, einiges Talent habe, für das Gegenteil von Empörung halte. Ein Diskurs ist ja eine Selbstverständigung, eine permanente der Gesellschaft. Das heißt, ein Diskurs hat einen Zweck. Der Zweck ist nicht Friedenspfeife. Der Zweck eines Diskurses ist nicht das große Lagerfeuer, um den sich die Nation versammelt und die Fähnchen schwenkt, sondern der Sinn eines Diskurses ist es, die Denkschemata, denen wir allen unterliegen, denen wir alle blind folgen, das wird immer wieder in Frage stellen. Also ich will ein Beispiel nennen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Ein klassisches Denkschema. Ein Denkschema, wenn ich damit den Diskurs anfange, ist er schon zu Ende. Weil ich sage ja, das darf ich gar nicht diskutieren. Okay. Ob wir den Euro behalten oder wie wir ihn behalten oder ob andere ihn behalten sollen. Das heißt, wir sind Diskursvermeider. Und das ist das Schlimme in dieser gegenwärtigen Situation. Und deswegen ist das Land auch gespalten. Hätten wir einen gescheiten Diskurs zu allen Fragen, die anstehen, dann hätte es nicht diese Spaltung, dann hätte es, würde ich sogar sagen, nicht mal die AfD geben müssen, wenn man es vorher richtig ausdiskutiert hätte.
Wir sehen, die Leute kommen am Anfang, wo noch zu Personen geht, schon gleich mit steilen Thesen, die man hier hat vertiefen werden, das ist sehr interessant. Aber Herr Alles, hat sich für Sie Ihr Buch Die Gefallsüchtigen gegen Konformismus in den Medien und Populismus in der Politik, hat sich das für Sie ausgezahlt? Hat Ihr früherer Arbeitgeber ZDF das honoriert und Sie auch dafür für diesen Diskursanstoß gelobt und möglicherweise auch zu öffentlichen Diskussionen eingeladen?
Also zur letzten Frage, nein. Ich war ja einige Jahrzehnte beim ZDF und bin vor einem halben Jahr in den Ruhestand gegangen, aus Altersgründen. Und da hätte mir sowas wie ein normaler Abschied, der war schon geplant. Ich hatte auch schon eine Gästeliste abgeben dürfen, mit wem ich da gerne noch mal essen möchte aus dem Haus. Das ist dann sang- und klanglos abgeschafft worden. Ich bin, um es auf gut katholisch zu sagen, exkommuniziert worden. Es gab eine einzige Diskussion, das muss ich aber ihm zugutehalten, das ist unser Verwaltungsratsvorsitzender, der frühere Ministerpräsident Beck, hier in dem Haus darf man das sagen. Es war der Einzige, der sich in der öffentlichen Diskussion mit mir gestellt hat.
Sagen Sie das mit einem gewissen Trübsinn oder ärgert Sie das oder enttäuscht Sie das?
Quod erat demonstrandum, ja. Also dass das öffentlich-rechtliche System gilt für die ARD ja genauso. Es nicht schafft, das eigene Dogma zu diskutieren. Das Dogma, das heißt, wir müssen Marktführer bleiben. Wenn wir nicht die Quote ganz toll machen, dann sind wir unsere Gebühren nicht wert. Wer an diesem Dogma nicht zweifeln darf, wird ausgesondert. Aber so fahren wir den Laden an die Wand. Wenn die Diskussion nicht aus den Sendern selbst kommt, dann führen diese Diskussionen die Betriebswirte. Ja, die Leute, die 50 Cent weniger oder mehr Gebühren kassieren wollen, aber nie fragen, wofür Gebühren.
Noch zur Vorstellung letzter, aber nicht ganz zuletzt. Man kann sagen, Stefan Schulz ist so ein bisschen was wie ein junger Herles. Viel Ähnlichkeiten eigentlich in Ihrem Buch, Redaktionsschluss, die Zeit nach der Zeitung. Sehen Sie das? Ist das so ein bisschen, sind Sie auf einer Wellenlänge?
Ich kann jetzt mit Herles, also fürs Buch würde ich es nicht so sagen. Ich habe noch so einen Podcast, in dem ich Tagesthemen und Heute-Journal gucke und zwar jede Sendung und auch jede gesprächstherapeutisch zu besprechen und da würde ich sagen, schließen wir uns an. Ja. Also ich beobachte auch, dass man beim ZDF in den Abendnachrichten, von denen ich es weiß, weil ich sie sehe, so, dass man sich da im Grunde keine Fragen zutraut, die nicht vorher schon mal von der Regierung aufgeworfen wurden, auch wenn es kritisch wird. Ja. Also eine ganz große Angst. Dann versucht man das Heute-Journal, das von 3,5 Millionen Leuten geguckt wird, aber nur noch 5% sind unter 40 Jahre. Ja. Man hat schon eine ganz abgemeldete Generation. Versucht man doch mal zu locken, indem man auch dann, wenn in der ARD ein EM-Spiel gezeigt wird, im ZDF nur ein verkürztes Heute-Journal bringt, ja, damit das irgendwie passgenau, also ich weiß nicht genau, wo die Passgenauigkeit als Idee herkommt, aber da würde ich sagen, ja, da zumindest da stimmen wir überein, in anderen Punkten, das sehen wir heute wahrscheinlich nicht.
Aber Sie haben eigentlich alles Frank Schirmacher zu verdanken.
Also mein Einstieg in den Journalismus war sehr abrupt, weil ich aus dem Studium, wo ich allerdings selbst schon publizistisch im ganz kleinen Kreis mit so einem Blog, den vielleicht ein paar hundert Leute gelesen haben, unter anderem er, und dann wurde er darauf aufmerksam, dass die Möglichkeit besteht, dass mich an die Zeitung zu binden, und dann hat er das halt gemacht in seiner Art, wie er das immer gemacht hat. In einer Mail stand dann das ganze Angebot, wenn Sie für die FAZ schreiben wollen, dann sagen Sie einfach ja und dann haut das alles hin, und so ist es gekommen.
Machen wir es mal plastisch. Was fehlt heute durch so eine Figur wie Frank Schirmacher, der nicht mehr da ist? Was würden Sie sagen, kann man seinen Verlust für Diskursklima, für Diskursanstöße, kann man das beziffern? Auch für die FAZ zum Beispiel?
Also man kann es beziffern, wenn man so Auflagenzahlen sich anschaut, wobei das gar nicht das interessante Argument wäre. Frank Schirmacher ist im Juni 2014 gestorben. Danach wurde beispielsweise ein Spieltheoretiker, Griechenlands Finanzminister, den Schirmacher wahrscheinlich jede Woche eine Seite 1 freigeräumt hätte, wenn Varoufakis das gewollt hätte, um zu provozieren, dass sich die anderen dazu verhalten und nicht einfach nur sozusagen die Regierungsmeinung publizieren, ohne da nochmal die Frage zu stellen, müssen wir jetzt in Griechenland so ein Sozialexperiment fahren oder können wir nicht einfach die europäische Idee, die wir irgendwo noch haben, auch mal walten lassen? Und das andere ist dann die Flüchtlingslage. Schirmacher hatte dieses große Thema Demografie, damit hat er seine publizistische Bücherkarriere begonnen und ist auch immer dabei geblieben, also nach Minimum dann mit diesem Methusalem-Komplott. Und plötzlich hatten wir eine 500.000 junger Menschen, bei der nicht die Frage ist, sind das irgendwelche Verbrecher oder so, sondern das waren junge Menschen, Kinder, Minderjährige, die im Grunde die gleichen Voraussetzungen hatten wie jeder, der in eine Gesellschaft reinsozialisiert wird. Wie gehen wir mit denen eigentlich um? Ja? Und wenn man sich die beiden Diskurse anguckt, wie wir mit Griechenland umgegangen sind und wie wir mit den Flüchtlingen umgegangen sind, kann man nur sagen, Schirmacher fehlt absolut. Ja? Also dieser Tod war die Zäsur und nach der Zäsur folgte irgendwie der Untergang.
Und glauben Sie, er fehlt auch den anderen FAZ-Herausgebern?
Das ist eine provokative Frage, die ich jetzt so mal nicht beantworte, weil es große Streits im Haus gab.
Ich habe das mir notiert aus einem Ihrer Hörfunkinterviews, da hatten Sie es selbst thematisiert.
Ja, also Schirmacher hat dieses Haus aufgemischt. Die Feuilleton-Redakteure, die in seinen Konferenzen teilnahmen, kamen immer ganz alarmiert heraus, wussten, sie müssen jetzt irgendwas machen, sie wissen nicht genau was. Herr Schirmacher hat irgendwelche Ansprüche und dann haben sie versucht, seine intrinsische Motivation als ihre eigene dann zu inkorporieren. Das hat andere im Haus, die an diesen Konferenzen nicht teilnahmen, sondern das nur so als Effekt gesehen haben, natürlich aufgewühlt, ja, wenn die ganze linke Partei Leitartikel im Feuilleton schreibt und die Wirtschaftsredaktion ja auch noch ein Standing haben will. Führt das natürlich zu Konflikten. Ne? Okay.
So, jetzt wissen Sie ungefähr, mit wem Sie es zu tun haben. Ich würde ganz am Anfang schon nochmal die Frage gerne diskutieren und klären, die so ein bisschen aufgeschieden ist, nämlich auch in der Begrüßung, stimmt das, was Gauck gesagt hat? Das ist immerhin schon ein ziemlicher Hammer. Erste Seite FAZ, Gauck kritisiert politischen Diskurs in Deutschland und sagt, Demokratie müsse Unterschiede nicht glattbügeln, vielmehr müsse die Differenz und Widerspruch Raum geben. Das gilt besonders in einer Zeit, in der das politische Meinungsspektrum in Deutschland wieder breiter wird. Herr Hannes, ist dieser Satz und ist diese These, ist die berechtigt aus Ihrer Sicht?
Ja, die ist mehr als nur berechtigt. Das stellen ja Leute von allen politischen Seiten fest. Das ist ja eines der wenigen Dinge, wo wir uns noch einig sind. Das ist eine Monotonie des Etablierten, des Just Milieu, des Mainstream, egal wie man das ausdrückt. Und die Frage ist, wo das herkommt. Und ich glaube, es kommt daher, dass sich Politik und Medien gegenseitig aufschaukeln. Bei den Medien ist die Ursache natürlich die Schwierigkeit des Marktes. Das muss man jetzt nicht ausführen, aber weil der Markt schwierig geworden ist, werden auch die meisten Tageszeitungen, die meisten Printmedien populistisch im Sinne, sie wollen gefallen, sie wollen der Mehrheit ihrer Leser das bieten, von dem sie glauben, dass es gern gelesen wird. Und da machen unglücklicherweise dann auch die öffentlich-rechtlichen Medien mit, indem sie, obwohl sie gar nicht diesem Markt angehören, obwohl sie Gebühren kriegen, damit sie diesen Markt nicht angehören müssen, die machen da mit. Und so kommt es, dass von der Welt bis zur FAZ, die Taz kann man noch zum Glück ausnehmen, die Süddeutsche, dass da überall das Gleiche drin steht, auch auf den Kommentarseiten.
Wie ist das?
Und in der Politik, nur diesen Halbsatz noch, spiegelt sich das. Frau Merkel ist ja nicht die große Überzeugungstäterin, als die sie uns heute erscheinen möchte, sondern hat noch nie eine Regierungschefin gegeben, die sich so sehr an den Ergebnissen von Umfragen orientiert wie Frau Merkel. Und als sie sagte, die Grenzen sind offen, lass die Leute rein, hat sie sich eigentlich auch populistisch verhalten. Mhm. Sie hat keinen Schritt weiter gedacht und die Widersprüchlichkeit der Flüchtlingspolitik ist ja nicht moralisch, sondern das ist einfach nur eine Widersprüchlichkeit, die daher kommt, dass sie mit einem Gefühl Politik gemacht hat, statt Politik gemacht.
Zuerst kommt Frau Gottschalk und du kannst noch ein bisschen sortieren in der Zwischenzeit, weil dann wird das noch pointierter. Die Kernfrage Gauck, ganz kurzes Meinungsspektrum hier unter unseren Gästen. Teilen Sie das, machen Sie einen Haken hinter, dass wir da notleidendes Klima haben, zu wenig diskutiert, zu wenig Diskurs gepflegt wird?
Also ich würde auf jeden Fall unterscheiden zwischen der politischen, also parteipolitischen Ebene und der journalistischen. Und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile auf der journalistischen Ebene schon so ein Moment erreicht ist, dass Redaktionen sagen, okay, also langsam haben wir keine Lust mehr, über jedes Stöckchen zu springen, was uns zum Beispiel Herr Gauland hinhält. Also es gab zum Beispiel vor kurzem diese schöne Aktion mit dem Hashtag AfD-frei, dass sozusagen die Berliner Zeitung auf dem Titelbild eine Meldung hatte, ja, lieber Herr Gauland, wir haben heute keinen Bericht für Sie. wo ich das Gefühl habe, es setzt sozusagen sowas ein, dass Medien durchaus auch merken, in was für eine Spirale sie hängen und ja auch gar keine Lust haben, da jedes Mal drüber zu berichten. Und ich schon die Tendenzen sehe, dass da vielleicht auch langsam ein Umdenken stattfindet.
Wie ist Ihre Meinung?
Also was Herr Herrl es gerade sagte, stimmt zur Hälfte. Merkel orientiert sich an Meinungsumfragen, aber diese Fragen stellt sie selbst. Die kennen wir als Öffentlichkeit gar nicht. Das Bundespresseamt besteht aus 440 Leuten, ja, das ist größer als die größten Redaktionen in Deutschland zusammengenommen. Die stellen die Fragen selbst an die Öffentlichkeit, an denen sich Merkel orientiert. Und ich glaube, es ist ein großer Trugschluss zu glauben, in der Morgenlage spielten redaktionelle Medien noch eine große Rolle. Klar, es wird abgeklappert. Was hat denn das Heute-Journal gestern als Thema gesetzt? Gab es eine interessante Wendung? Vielleicht. Aber schon in den Redaktionen hat man festgestellt, beispielsweise die FAZ, müssen wir morgens eigentlich wirklich darüber reden, was die SZ auch im Blatt hat, um zu überlegen, was wir am nächsten Morgen machen? Oder sollten wir nicht doch mal die Fühler und Sensoren auspacken und so gucken, was sonst noch kommunikativ stattfindet? Wenn Sie heute fragen, wer sind denn die publikationsstärksten Menschen und kleinen Institutionen, die es gibt, das sind irgendwelche YouTuber. Ja? Dagi B, die lädt ein Video hoch, das gucken innerhalb von 3 Tagen 2 Millionen Leute. Das ist eine Reichweite, die kennen wir aus den etablierten Medien gar nicht. Und Merkel weiß das auch. Ja? Also die Fragen, die Merkel interessiert zum Thema Flüchtlinge und so weiter, sind Fragen, die wir nicht kennen. Es sind nicht die Fragen, die auf den Seiten 1, egal mit welcher lustigen Wendung, noch diskutiert werden, sondern die werden im Haus ausgedacht, es wird im Haus praktiziert und dann orientiert sich Merkel völlig an dem redaktionell betriebenen Mainstream vorbei und interessiert sich für die eigentlichen politischen Grundlagen.
Aber es gibt aus Ihrer Sicht keinen öffentlichen Diskurs über die zentralen Fragen, oder?
Na, es gibt immer nur über ein Thema, das Zentralgesetz, weil Wolfgang Micha hat das ganz wunderbar geschrieben letztes Jahr, wir haben einen monothematischen, emotionalen Journalismus, weil anders als eine Zeitung, die 40 Seiten hat und wo jede Seite ordentlich durchgeplant und sorgfältig bearbeitet wird, haben wir im Internet nur noch Startseiten. Und auf Startseiten passen nur ein Thema, vielleicht zwei. Ja? Man kann morgens einspielen, mittags einspielen. Also wir haben zu einem Thema immer eine Diskussion, bei der man sich fragt, ja, wollen wir jetzt noch 100 Kommentare mehr schreiben? Was gewinnen wir dann denn eigentlich? Ja?
Also, okay. Aber die Grundfrage auch an Sie, Frau Wiczorek, wie sehen Sie das, wenn Sie Gauks These prominent platziert? Teilen Sie das, dass der Diskurs notleidend ist in Deutschland?
Ja, schon. Unter anderem aufgrund der Verkürzung, die sich natürlich diesbezüglich etabliert hat. Beziehungsweise ich würde das auch ähnlich angehen, wie Frau Gottschalk gesagt hat, das eher zu trennen zwischen politischer und journalistischer Ebene. Und gerade bei letzterer, also ich sehe da tatsächlich noch nicht, dass Medien nicht mehr so richtig Bock drauf haben. Es wäre schön, wenn das so wäre.
In einem Punkt.
Ja, andererseits ist das ja jetzt ein Beispiel, dann ist ja Gauland Thema, obwohl er eigentlich kein Thema sein soll. Ne? Also ich glaube, gerade da sehen wir ja das Problem, wie auch gerade die AfD leider sehr schlau mit diesem ganzen Bereich der Aufmerksamkeitsökonomie umgeht und dann eben bewusst solche provokanten Aussagen trifft, um dann zu wissen, okay, das wird dann halt den nächsten News-Cycle auch erstmal wieder dominieren und andere Themen, die eigentlich wichtiger sind, fallen hinten runter. Klassisches Beispiel, aber auch nicht in Bezug auf unbedingt jetzt Verkürzung, da trifft das so auch zu, aber auch vor allem auf wessen Stimmen kommen eigentlich in den Debatten zum Wort. Da finde ich zum Beispiel immer wieder sehr problematisch, wenn wir uns die Leute angucken, die jetzt in Talkshows zum Beispiel eingeladen werden. Das sind immer noch sehr reichweitenstarke Sendungen. Nicht jetzt im Sinne von Dagi B, aber trotzdem gucken das immer noch sehr viele Menschen und das ist auch noch meinungsbildend. Aber wenn wir uns dann angucken, dann sitzt bei einer Anne Will Show zum Thema Rassismus sitzen fast ausschließlich weiße Menschen, die über das Thema Rassismus sprechen. Das kann in Deutschland einfach nicht sein. Also das ist schon notleidend und symptomatisch für dieses Notleidende des Diskurses, finde ich.
Weil auch eine Talkshow letztlich eine Unterhaltungssendung ist. Zumindest im Fernsehen geht alles nach dem Prinzip, wie halte ich Zuschauer, wie gewinne ich Zuschauer und dadurch habe ich von vornherein den Anspruch, Unterhaltung zu machen. Und diesem dieser Prämisse, alles muss unterhalten, wird auch alles unterworfen. Ich möchte ein aktuelles Beispiel nennen. Gestern war die ARD mit der Europameisterschaft dran, hat 3 Spiele hintereinander übertragen. Es war zufällig in Orlando ein weltbewegendes Ereignis, der größte Terroranschlag seit 9/11. Es war zwischen den 3 Fußballspielen jede Menge Platz, um noch dem journalistischen Auftrag gerecht zu werden. Etwa nach dem Ende des
zweiten Spiels zwischen 8 und 9 hätte man eine Stunde Zeit gehabt. Es wurde aber gezeigt, wie Herr Schweinsteiger Golf spielt. Es wurde gezeigt, wie Herr Löw sich zwischen die Beine fasst. Es wurde gezeigt, alles Mögliche, nur nicht Orlando. Es fiel gestern das wichtigste Ereignis überhaupt, das man sich vorstellen kann, fiel in der ARD aus.
Wie kann das?
Das ist ein schlichter Skandal.
Was glauben Sie, was die Ursachen sind? Wie kann sowas passieren?
Ja, weil wir so viel Geld für Fußball zahlen und da Europameisterschaft ist und der Herr Schönenborn, der große Programmdirektor des WDR, ist der Teamleiter, der sitzt in Paris und freut sich mit den Fußballkollegen. Das ist einfach eine Nachlässigkeit, ein Vergessen des politischen medialen Auftrags, den die ARD noch hat. Und dann zu sagen, die ZDF kann ja so viel senden, wie es will, gilt nicht. Es wäre Platz gewesen. Es ist nicht das Fußballspiel, das Orlando vermieden hat, sondern es ist dieses unsägliche Fußballgequatsche zwischen den Fußballspielen.
Aber es gab heute keinen Hashtag-Aufschrei gegen das, was Sie
gesagt haben. Überhaupt nicht. Die Leute haben sich so dran gewöhnt.
Bitte.
Ja, aber ich glaube, also was da auch mit reinspielt, es gab ja diesen Brennpunkt am Sonntag und dann gab es diese alberne Szene, dass hin und her überlegt wurde, oh, war es jetzt ein Angriff gegen Homosexuelle oder war es ein islamistischer Terrorangriff, wo ich auch das Gefühl hatte, Journalisten fehlt ganz oft die Sprache, um über Themen zu sprechen, zu berichten, die ihnen doch sehr fern sind. Und ich finde, das wird da, ist da sehr deutlich geworden, dass ja auch einer Kanzlerin da nicht die Worte schwul und lesbisch irgendwie über den Mund gehen, sondern dass da so ein komisches Hin- und Hergebiege ist. Ah ja, das war wohl ein Schwulenclub, wie gehen wir denn da jetzt mit um?
Nachtclub ist, glaube ich, der neutrale Interimsbegriff.
Genau, Sonntag war es der Nachtclub, Montag war es dann der Schwulenclub, ja. Und heute haben dann ein paar auch erkannt, dass da nicht nur schwule Männer waren, sondern ja auch Freundinnen und Freunde. Und ich finde, das merkt man ganz oft in Debatten, dass die Menschen einfach nicht wissen, von was sie sprechen. Und ich finde, das ist auch ein Defizit in der journalistischen Ausbildung, dass man immer einen sensiblen Umgang mit Sprache gelehrt bekommt, aber nicht lernt, diskriminierungsarm zu schreiben oder zu sprechen. Oder eben mit solchen Welten umzugehen, die mit der eigenen nichts zu tun haben.
Diskriminierungsarm zu schreiben. Jetzt hat Albrecht so lange gewartet, aber die Grundfrage Gauck, den du ja in einem Kommentar im Deutschlandfunk so hervorgehoben hast, stimmt, hat er recht damit? Du bist, glaube ich, der Einzige in der Runde, der sagt, in Deutschland blüht der Diskurs.
Ob der Diskurs blüht, ob er wirklich als werthaltiger blüht, darüber können wir uns trefflich streiten. Aber es ist dezidiert nicht so, das klang bei Herles eben gerade an, dass er gleichgeschaltet wäre. Diese These, alle berichten dasselbe. Ich sage mal deutlich, wir hatten einen Diskurs noch im letzten halben Jahr, in der FAZ klassischerweise nicht das Blatt der Opposition gegen die Kanzlerin in einem Verlauf jeden Tag aufs Neue von alten Bockum und Cola geschossen wurde aus allen Rohren. Wir haben interessanterweise bei der Welt, bei einem Blatt, bei dem man nicht unbedingt sonderliche Sympathien für Offenheit, Weltoffenheit, klassischerweise sogar bei der Bild vermuten würde, einen interessanten Überschlag gehabt, dass nämlich im Sinne einer Wirtschaftspolitik eigentlich für eine offene Flüchtlingspolitik eher plädiert wurde. Wenn auch danach mit dem Wechsel zu Aust vehement gegen Merkel geschossen wurde. Also das heißt, das ganze Bild einer Einheitlichkeit, während übrigens natürlich klassischerweise bei der Süddeutschen eine liberale, weltoffene und Taz sowieso Politik pro Flüchtlinge gemacht wurde. Das heißt, wir haben eine Spaltung, eine Politisierung des meinungsmedialen Konzepts, das also völlig diesem Bild, es wird überall dasselbe berichtet, zu widerspricht. Und das ist das, was mich an dieser ganzen Sache ärgert. Ich würde deswegen auch auf deine Frage, weil du immer so insistierst, ich glaube, alleine immer nur zu diskutieren über die Frage, was machen die Medien falsch. Es ist doch momentan wahnsinnig opportun, zwei Sachen auszublenden. Die Politik hat es in einem Maße, auch bei dieser Frage, überholen sich die Berichterstattung ständig von Thema zu Thema. Wir haben es seit 10 Jahren, ich sage mal nur mal 10 Jahre, seit 2008 oder meinetwegen auch 2006, wir können auch seit 9/11 sagen, mit einer Überholung von Krisen zu tun, die in einem Maße Aufmerksamkeit fokussieren, bei dem doch keiner von uns, ich möchte mal wissen, Herr Hades, wann Sie es geschrieben hätte, vielleicht haben Sie eine eigene Aspektesendung dazu gemacht, hätte sagen können, ich habe mit großer Vehemenz während der Griechenland-Krise bereits gesagt, die Fluchtkrise kommt auf uns zu. Text möchte ich gerne lesen. Das heißt, das, was wir ständig der Politik vorwerfen, macht es sich zu einfach, schaltet Diskurse aus, sollte man mal systemisch hinterfragen. Diese Politik ist in einem Maße unter Druck. Und systemisch gefragt müssten wir uns fragen, wie kommt es, dass natürlich eine Kanzlerin, der ich das überhaupt nicht zum Vorwurf mache, die über, wie wir es gerade auch in der Fluchtkrise erlebt haben, diskursive Kräfte, kommunikative Kräfte nicht gerade im Übermaß verfügt, rhetorischer Art. Wie kommt es, dass die aus höchst strategischem, normalen Kalkül sagt, ich werde den Diskurs pazifizieren. Ich werde versuchen, einen Diskurs, das kann ich ihr aus systemischen Gründen gar nicht zum Vorwurf machen. Dann muss ich mich auf der zweiten Strecke aber fragen, wie kommt es beispielsweise, dass wir klassischerweise keine Opposition haben beispielsweise im Lande? Warum kommt es, dass zum Beispiel die linken Parteien nicht in der Lage sind, eine echte Opposition aufzubauen? Okay. Das wäre eine Frage, die systemisch mal erklärt, warum haben wir nicht mehr... Lass mich doch mal gerade...
Langsam. Sehr steile These, die ist es wert, beantwortet zu werden. Weil wenn sozusagen in der Rhetorik von Herrn Kauder wie ein CDU-Fraktionsvorsitzender die politische Klasse in Schutz genommen wird, muss er mal antworten können.
Ich will nur einen Satz sagen. Nicht nur ich, also ich glaube, alle Journalisten fast haben vor Jahren schon geschrieben, wir brauchen ein Einwanderungsrecht. Wir haben bis heute kein Einwanderungsrecht.
Ich hätte die Fluchtfrage in keinster Weise gelöst.
Doch, natürlich. Das Problem der Fluchtfrage ist doch, dass wir normale Einwanderung, in Anführungszeichen, dass wir jede Art von Einwanderung jetzt unter der Flüchtlingsprämisse diskutieren, statt zu unterscheiden zwischen den Leuten, die zu uns kommen. Und das liegt daran, dass wir noch immer kein Einwanderungsrecht haben.
Das hat doch damit gar nichts
zu tun. Und diese Diskussion ist von den Parteien vermieden worden. Erinnert sich doch an den letzten Bundestagswahlkampf. Was waren denn die beiden großen Themen, die diese Nation bewegt haben? Erstens der Mindestlohn und zweitens die Autobahngebühr. Dämlich geht es doch nicht. Das ist die Verweigerung von Diskurs gewesen und alle Medien haben nachgeplappert, was die beiden Parteien im Wahlkampf sich vorgenommen haben.
Stimmt denn von Lukas Entschuldigung quasi der politischen Klasse, dass eine so starke Wucht von multiplen Krisen auf uns einbricht, dass man jetzt nicht alles an der politischen Klasse abladen soll? Das war ja seine Tenorierung.
Dass es mit dem Euro nicht so reibungslos klappen wird, war auch keine Überraschung. Man wusste doch von vornherein, dass die Volkswirtschaften viel zu unterschiedlich sind, um eine gemeinsame Währung zu machen. Man hat die Fehler wiederholt, die man 90 mit der deutsch-deutschen Währungsunion, da könnte ich jetzt lange dazu reden, will ich aber nicht. Man hat das alles nochmal, dieselben Fehler nochmal wiederholt und jetzt wundert man sich, dass die Volkswirtschaften nicht zusammenpassen. Also auch diese Krise ist keine, in die wir blind reingerannt wären, sondern eine, die wir sehenden Auges herbeigeführt haben.
Ja, trotzdem hat es die ganz überwiegende Mehrheit, wahrscheinlich auch der Journalisten, wahrscheinlich wäre auch interessant, was Sie damals geschrieben haben, hat diese große Debatte im Sinne des Euro entschieden. Heute wissen wir es besser. Da wüssten wir sogar zu sagen, die Herren Schatzschneider und wie sie alle heißen, interessanterweise die Gründungsväter dann der AfD, haben möglicherweise recht gehabt. Heute würde kein Mensch im Zweifel mehr den Euro einführen.
Aber
ich finde es wahnsinnig, ich sage es mal ganz pointiert, ich finde es wahnsinnig wohlfeil, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es gibt eine Auseinanderentwicklung in den Medien wie in der Politik. Ich mache die These mal ganz konkret. Im gleichen Augenblick, ab 2008, meinetwegen sogar schon ab 2005, in dem wir eine große Koalition gehabt haben, die natürlich hermetisch fast an sich gehalten hat und sich zu einer gemeinsamen Phalanx der gemeinsamen Meinung geschlossen, mit dem kleinen Ausreißer 2009, nochmal mit der FDP, Schwarz-Gelb, haben wir so etwas natürlich wie eine großkoalitionäre Lage. In dem Zuge hat es im politischen Raum plötzlich ein erstaunliches Aufkommen von Populisten interessanter Art und Weise bekommen. Die Herren Gutenberg und andere, die in einem Maße die Ausreißerposition eingenommen haben und in der Lage waren, unwahrscheinlich, sie waren ja auch nicht in dem Augenblick an der Tete, sondern sie waren vielleicht Gutenberg als Randfigur, aber andere, sie konnten unwahrscheinlich enorme Vehemenz entfalten. Genau das gleiche Spiel spielt sich im Bereich der Medien ab. Natürlich hat ein öffentlich-rechtlicher Sendung, den ich überhaupt nicht in Schutz nehme, ich bin ein winziges Blatt, das sei nochmal gesagt, wir haben 8000 Abonnenten und 10.000 Auflage, also um es mal als Gegenblick zu benennen. Aber natürlich haben die öffentlich-rechtlichen Sender, Sie wissen das doch bestens, Herr Ernst, wie zum Beispiel die Tagesschau, Heute-Journal, ein ziemlich subtiles Geschäft zu besorgen, weil jeden Abend Millionen gucken und Anfragen danach noch und nöcher bringen. Damit will ich Fehler überhaupt nicht diskreditieren, in keinster Weise. Aber es ist parallel dazu das Phänomen des Alpha-Journalisten. Ich könnte es eigentlich noch eher den Empörungsjournalisten sagen. Der Intellektuelle war vielleicht ein bisschen überschussartig geschenkt. Der Empörungsjournalist, ob es Jörges ist oder Herles, ist in der Lage, das in einer Weise anzuklagen, wie es die Tanker nicht so ohne weiteres können. Und das kulminiert dann in einem solchen Satz, ich will das deutlich machen, Parlament und Fernsehen versagen gleichermaßen, die einen, weil sie nur nach Quote gieren, die anderen, weil sie keinen Appetit auf Streit haben. Das ist doch in einer Schlichtheit, ja, und so ist das ganze Buch. Es ist in einer Schlichtheit die Zuschreibung ohne irgendwas systematisch, übrigens, ich sage Ihnen noch eine lustige Anekdote. In diesem Buch steht expresses Verbes drin. Ich danke dem Verlag, dass er dieses Buch pünktlich zu meinem Ausscheiden fertig gehabt hat. Da sitzt, ich will es mal ganz zugespitzt. Der Kollege Hernes, der über 40, 50 Jahre im ZDF, glaube ich, nicht ganz schlecht gelebt hat und schmeißt am Schluss das Buch raus und sagt, alles großer Mist.
Sie glauben doch nicht.
Das ist ein Empörungsjournalismus auf höchstem Niveau, ja, durchaus gesichertem Niveau, meinetwegen auch auf der blauen Couch, der aber letztlich die wirklichen Fragen in einer Weise zuspitzt, also auch das, dieser Satz noch, auch dieser, wer seinen Job als Journalist ernst nimmt, darf gar nicht ernst anfangen, sich dieser verqueren Logik der Quote auszusetzen.
Ja, stimmt.
Zynisch ist sie, ja, aber sagen Sie mir doch mal, lieber Herr Herles, wie das, diese Sender, da hätten wir eine große Debatte führen können, meinetwegen, über die Frage, dass sie nur noch dem Politischen verantwortet sind, mit einer Bevölkerung umgehen, die ja nicht ohne Grund nur nach Fußball verlangt. Dieser Blick, der letztlich völlig davon abstrahiert, in welchem Lande wir leben, der vielleicht den ganzen Tag Aspekte-Diskussionen führen möchte, aber da natürlich trotzdem mit einer Bevölkerung konfrontiert ist, die andere Bedürfnisse hat. Und wo der Sender, ich will ihn gar nicht in Gänze verteidigen, habe ich gar keine Veranlassung, aber sagt, wir werden einen Mittelkurs machen. Ich hätte mir auch gern mehr gewünscht. Aber diese Absolutheit, vergesst die Quote, das kann nur der sagen, der sehr elegant diesen Part des Empörten spielt und sich letztlich nicht für die ganz subtilen Fragen rechtfertigen muss. Und in all diesen Debatten, ich will nur ein Beispiel bringen. Uli Gellermann, du hast zu Recht manche Sachen kritisiert bei der ganzen, letzten Punkt, bei der ganzen Ukraine. Man kann
Du machst einen kleinen Fehler.
Ja, ich mach
du schießt deine
gut,
Raketen
gut.
Ab.
Ja, ist gut.
Die Raketen haben noch ein bisschen Treibschuss unten drunter und er muss Gelegenheit gut. haben zu
ja,
antworten.
Ist ja Schuss.
Weil ich habe nur festgestellt, ja. weil vielleicht wenn Bellot irgendwann mal diesen Stream sieht, der wird dir einen Job geben als persönlicher Referent.
Du, da habe ich kein Interesse daran.
Besser konnte er das nicht formulieren. Ich glaube, er wäre happy. Aber jetzt muss er Gelegenheit haben. Offenbar hat er elektrisiert, die Leute lesen das.
Naja, also wäre schön, wenn sie es noch mehr lesen würden. Aber erstens, der Vorwurf, den ich jetzt immer höre, ich habe gewartet, bis ich pensioniert werde und dann haue ich dieses Ding raus und vorher habe ich nichts gemacht. Das ist ja nun leicht widerlegbar. Ich bin ja schon vor einigen Jahren als Studioleiter in Bonn abgelöst worden, weil ich nicht so getickt habe, wie man es von mir erwartet hat. Ich habe immer wieder intern versucht, darüber zu reden, was ist wichtig, was müssen wir machen, was ist relevant, wo sind die wirklichen Themen. Und bin immer wieder abgebürstet worden. Es gibt in den Redaktionskonferenzen ja nur noch ein Wort. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Funktionieren heißt, es schafft Quote.
Es
hängt am ZDF eine Fahne, auf der steht, wir sind Marktführer. Und das, davor muss man einen Kotau machen. Es gibt überhaupt keine Alternative. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass wir Marktführer sind. Aber man muss doch fragen, für welchen Preis? Der Preis ist eine Monotonie. Der Preis ist, dass wir das Unbequeme gar nicht mehr machen, weil wir glauben, wir überfordern die Zuschauer. Ja, die Angst vor dem überforderten Zuschauer, das ist überhaupt das Allerschlimmste. Und so kommt es, dass wir da einknicken. Natürlich muss man Kompromisse machen. Aber muss ich mit Gebühren die Ablösesumme von Millionen schweren Fußballspielern bezahlen. Wir haben gerade wieder Verhandlungen gehabt, ARD und ZDF haben fast das Doppelte für Bundesliga-Rechte ausgegeben als bisher. Und Sie glauben doch nicht, dass wir mehr Gebühren kriegen. Wir kriegen eher weniger Gebühren. Das fehlt dann an anderer Stelle für Publizismus, für Medien, für unseren gesellschaftlichen Auftrag. Wir sind doch nicht für die Quote, haben wir doch nicht den gesellschaftlichen Auftrag, sondern dafür, dass wir den Diskurs organisieren.
Gut, wir machen jetzt einen kleinen Zwischenschritt. Ich glaube, der ist ausgetauscht. Jeder kann sich seine Vorstellungswelt entfalten. Weil ich würde gern einen zweiten Schritt gehen zum Diskurs. Die meisten sagen, ja, das ist kritisch zu sehen. Und an die Chefredakteurin Frau Gottschalk die Frage. Wenn jetzt renommierte Ex-Bundespräsidenten, aber auch Frau Roth, Oberbürgermeisterin und Erwin Teufel und alle so aus diesem älteren Kreis in der FAZ schreiben, im Aufruf, Deutschland braucht wieder einen politischen Diskurs, der den Bürgerinnen und Bürgern sowohl ungeschminkte Tatsachen als auch klare Alternativen zumutet. Das sind ja keine, sagen wir mal, voll aus dem Leben ausgeschiedene Leute. Muss man das ernst nehmen? Und vor allen Dingen stimmt der Kernvorwurf, dass bezogen jetzt auf die Flüchtlingspolitik, um den Faden nochmal aufzunehmen, eigentlich die Bundesregierung und Frau Merkel persönlich diese Flüchtlingspolitik ihrem Volk und ihrer Motivation nicht erklärt und nicht begründet?
Ich finde es generell schwierig, wenn sozusagen Politiker sagen, also auch so ein bisschen in die journalistische Arbeit eingreifen wollen. Ich finde zum Beispiel in der Taz diskutieren wir durchaus auch unbequem. Also es gab erst vor kurzem eine Diskussionsreihe, dessen Auftakt die Bekenntnisse eines Linken waren, der sozusagen, ein Redakteur hat sich dazu bekannt, dass er eben auch nicht weiß, was jetzt wirklich die bessere Flüchtlingspolitik sei. Dann hat ihm dann jemand anders geantwortet und so entwickelte sich eine Diskussion. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Grundlage, auf der es sich lohnt, weiter miteinander zu sprechen. Und
gut, aber
ja, also ich finde, es ist, also was heißt irgendwie ungemütliche Wahrheiten auftischen? Das ist, es wird ja über alles Mögliche geredet. Ich finde es schwierig, wenn immer von so Sprechverboten oder Denkverboten gesprochen wird, weil eigentlich ist ja alles auf dem Tisch. Aber es wird nicht fruchtbar gemacht. Und was auf jeden Fall, finde ich, noch mehr sein könnte, was wir auch in der Redaktion gerade diskutieren, ist wirklich mehr nach den Alternativen zu schauen und sozusagen eben nicht einfach über die AfD zu berichten und zu gucken, was da jetzt gerade wieder für verrückte Thesen rausgeschleudert werden, sondern eben zu schauen, was haben denn die anderen zu bieten. Und das ist ein Schritt, den alle gehen sollten.
Aber wir sollten nochmal das ein Stück weit vertiefen. Herr Schulz, wie ist Ihre Meinung? Würden Sie sagen, dass die Kanzlerin jetzt, um das zu personifizieren, dieses Großprojekt Flüchtlingspolitik mit all ihren Facetten und Problemlagen anständig erklärt und jeder Bürger oder Bürgerin in Deutschland Ross und Reiter mitkriegt und versteht, was die inneren Motive sind des anfänglich moralischen Imperativs, was jetzt ja zu einer harten Repression umgeleitet worden ist. Kann man das als Normalbürger mitkriegen, wenn man offen und verständlich ist?
Also um die Frage und die vorhergehenden Kommentare dazu schon aufzugreifen. Ich finde es eine sehr romantische Idee als Journalist, wenn man selbst dem Beruf nachgeht oder sonst, so diesem Leitbild anzuhängen. Wenn ich nur meine Arbeit als Journalismus besser mache, wenn der Journalismus besser ist, dann funktioniert die Politik besser.
Habe ich aber nicht angenommen, das haben Sie missverstanden. Das war vielleicht Ihre
Meinung. Wenn Herr Herles jetzt sagt, wir haben irgendwie eine Verengung im Mainstream oder so, ja, wir müssen hier mehr, oder auch Ihre Frage, hat Merkel das richtig gemacht, braucht es nochmal den Kommentar des Journalisten Stefan Schulz, ja, um da irgendwie...
Nein, wir analysieren langsam, keine feuilletonistische Spielereien. Die Frage war, ob Merkel als führende Politikerin ihre Politikkonzeption der Flüchtlingspolitik von Beginn im Sommer bis heute anständig und seriös erklärt. Das ist ja die Hypothese der Kritiker, Herzog und andere, dass das nicht passiert.
Ja, ich würde die Frage gerne austauschen gegen eine andere.
Oh, das gibt es nicht. Sie sollen eine Antwort geben.
Okay.
Austauschen gegen eine andere. Das ist so, zu lange Schirmacher zugehört. Der hat auch so ähnlich
argumentiert. Aus der Sicht von Frau Merkel. Okay. Sie hat viele Themen auf dem Tisch. Der wirkliche Umgang mit Erdogan, seiner Politik, der wirkliche Umgang mit Griechenland, der Umgang mit der deutschen Öffentlichkeit. Im Kanzleramt und in allen Ministerien, die damit zu tun haben, sehen Sie doch auch, wie die öffentliche Diskussion läuft. Ist es wirklich ein Wunder, dass man sich da sagt, die Öffentlichkeitsarbeit, lassen wir mal Steffen Seibert machen, weil er kann es wie kein anderer die Themen einfach so als Brotkrümel dahin geben und zu behaupten, okay, wir haben was dazu gesagt. Aber also mich wundert das nicht, dass die Politik sagt, öffentliche Meinung, okay, das interessiert uns auch, aber also, maßgebend für uns ist das nicht.
Also zugespitzt heißt das, es ist klug, von der Regierung aus nicht alle Diskurse zu führen, weil man deren Ergebnis überhaupt nicht berechnen kann und die Empörungswellen, die kommen, kontraproduktiv sind.
Ich hänge schon gar nicht der Idee an, zu sagen, die Flüchtlingspolitik ist das größte und wichtigste und sogar das einzige Thema. Ja? Also auch wenn wir jetzt hier auf dem Podium alle sagen, na, das ist schon ziemlich wichtig. Ja klar, es ist ziemlich wichtig. Ja, ich bin unter 35, das betrifft wahrscheinlich mich noch am meisten oder so. Ja, ob wir mit den Menschen in der Welt einen guten Umgang finden, ob sie hier sind oder nicht, ganz egal. Aber es gibt so viele Themen, die dadurch unter den Tisch fallen, weil zum Beispiel Jasper von Altenbockum oder so, ja, wenn man sich mal die Denker, so nennen sie sich ja selbst in der FAZ, nimmt, wenn man im Archiv der FAZ nachschaut, das kann man auch öffentlich machen, da braucht man gar keinen Zugang oder so, dann sieht man die letzten 100 Kommentare von Jasper von Altenbockum, von Berthold Kohler, Klaus-Dieter Frankenberger, sind alles Kommentare vom Schreibtisch ausgeschrieben. Ist das irgendwie die Idee vom Journalismus? War nicht mal so eine Idee von, wir machen einen Bericht, wir fahren vor Ort, wir geben wieder, was gesagt wurde, wir kümmern uns nicht nur um Menschen, die schon bekannt aus Funk und Fernsehen sind, ja? Also wenn auf den 101. Kommentar die gleiche Reaktion von der Politik folgt, wie auf die ersten 100, wundert es mich gar nicht, dass Merkel irgendwie sagt, öffentliche Meinung, Herr Seibert, sagen Sie mir Bescheid, wenn man da irgendwas machen muss, aber so lange nicht, dann nicht. Ja? Wir wollen hier Politik machen. Also ich finde es nicht verwunderlich, dass sich die Politik völlig abgeschottet hat von Stimmungsmache, die im Journalismus stattfindet.
Stimmungsmache im Journalismus und die Stimmungswellen, die in dem Publikum sind. Sie wissen, dass Sie einen ziemlich zynischen, antidemokratischen Ansatz da indirekt predigen. Das ist Ihnen klar. Das ist ziemlich abgehoben, ja? In der Konsequenz. Das heißt, eine gute, intelligente Regierung weiß im Grunde, die Ströme der öffentlichen Meinung zu analysieren, anzunehmen und agiert demnach. Wahrscheinlich haben Sie recht, dass sie es so tut. Aber es ist natürlich unter Demokratieaspekten, unter Betriebssystemdemokratie fragwürdig.
Wir können ja mal in den pragmatischen Maschinenraum der deutschen Gesellschaft abtauchen. Und wenn wir uns die letzten 200, 300 Jahre angucken, diese Idee von Rousseau, ja, Volonté Générale, also der Willkür des Herrschafts, stellen wir so eine Volksmeinung gegenüber, das war nie an die Demokratie gebunden. Dann hat man so die Idee gehabt, weil es irgendwie funktioniert hat, okay, wir bedrucken Papier, funktioniert mit Anzeigen gut, muss man aber auf Reichweite achten, Relevanz ist dann nur so ein Kleinteil davon, man kann nicht nur auf Relevanz gehen, ist auch die Frage, die sich dann bis zu Herles und dem ZDF da stellt, in welchem Verhältnis stehen jetzt Relevanz und Reichweite miteinander? Aber diese ganzen Ideen, die wir haben, ja, wenn wir nur glaubwürdig genug darüber berichten, dann kann sich das Volk einen Willen bilden und so weiter. Klar, das hat in der Wissenschaft nie groß standgehalten. Es gibt eine Dissertation, Matthias Korek vor 10 Jahren, der hat gesagt, ja, diese ganzen Ideen, umso objektiver hier berichtet wird, umso glaubwürdiger kommt es beim Publikum an, die sind, sagt er, intuitiv plausibel. Aber sobald wir nachfragen, was ist Glaubwürdigkeit eigentlich wirklich, was ist Vertrauen? Ja, also Vertrauen nicht zwischenmenschlich, sondern großes gesellschaftliches Vertrauen, was soll das sein? Ich meine, es ging dann so weit, dass man irgendwie Ideen von Gesellschaftsverträgen hätte, ja, als wäre man geboren und würde dann irgendwann mal unterschreiben, wonach man sich hält. Aber
Sie rauben einem ja die letzten Illusionen.
Ja, aber...
Frau Witschold, vielleicht Ihr Kommentar dazu, weil Sie machen ja auch ganz praktische, profane Basisarbeit, indem Sie Ministerien, Gleichberatungsstellungen und sowas schulen und bringen denen Kommunikation bei, wie sie bessere Hashtags landen können. Würden Sie, wenn Sie jetzt die Kanzlerin sind, würden Sie sagen, es ist klug, dass sie vieles nicht erklärt, sondern einfach macht? Auf Sicht fahren, ist das auch Ihre Methode, weil Sie so eine Menge Kommunikation schon im Blut haben und wissen, wie man öffentlich agiert?
Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig zu vergleichen, ehrlich gesagt, weil ich natürlich dann im Zweifelsfall eher beauftragt werde, das zu tun, dass ich nicht als Privatperson oder als Aktivistin sozusagen... Ja,
Sie als Dienstleisterin jetzt mal gesprochen, ja. Da sind Sie freier.
Also generell glaube ich schon, dass das, was gerade an komplexen Themen und auch Problemen unserer Gesellschaft da verhandelt wird, mitunter verständlicher aufbereitet werden könnte und sollte und auch mitunter mehr Zugang zu den Informationen bestehen sollte. Aber ich würde das jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt komplett gegen die Wand fährt. Also ich finde das so eine 50-50-Erfahrung sozusagen. Von daher wäre es jetzt für mich auch schwierig, konkret eine Strategie dann jetzt in dem Fall anzubieten. Aber es ist schon auch interessant zu beobachten, wenn wir dann ein Kanzlerin-Interview haben, wo sie dann eben von einem YouTube-Star sozusagen interviewt wird, um natürlich auch nochmal explizit andere Zielgruppen zu erreichen. Finde ich das schon erstmal einen interessanten Move von ihr. Also das ist was wir zum Beispiel in den USA schon länger beobachten können. Also gerade Barack Obama hat da ziemlich viel in diesem Bereich gemacht, um auch so eine gewisse Zugänglichkeit diesbezüglich einfach zu wahren. Das Potenzial jetzt Barack Obama, Angela Merkel, kann man nicht konkret vergleichen, ist schon klar. Aber ich finde schon, dass da schon erkennbar ist, dass sie das auch zumindest versucht oder versucht, in diese Richtung weiter zu gehen. Mhm. Das werte ich jetzt erstmal positiv.
Okay. Albrecht von Lucke, zuerst das und dann...
Ich glaube, wir haben es ähnlich.
Okay, dann lass ihn zuerst und dann du. Du wirst immer besser, wenn du wissen. Das ist wie bei der AfD, eine gärige Partei, wenn die länger sozusagen wie ein Komposthaufen ruht, wird es klarer. Bitte.
Also, Demokratie ist nicht eine Monarchie auf Zeit. Mhm. Wir leben in einer Demokratie, die repräsentativ ist. Und was der viel größere Skandal noch ist, also mindestens so groß wie das, was wir jetzt über die Medien sagen, das ist, dass das deutsche Parlament, dass der Bundestag, dass die Herzkammer der Demokratie nicht mehr funktioniert. Alle großen Themen, vom Kernenergieausstieg über den Euro, über Griechenland bis zur Flüchtlingsfrage, wurden im Parlament nicht abgestimmt. Es wurde keine Debatte darüber geführt. Es wurde nur zur Kenntnis genommen, was dort oben im Kanzleramt beschlossen wurde. Das hat mit Demokratie nichts zu tun und auch nicht mit der kommunikativen Unfähigkeit einer Bundeskanzlerin. Das ist ihre verdammte Pflicht, im Bundestag die Debatten zu führen. Und das findet nicht mehr statt.
Warum nicht? Haben Sie dann Erklärung?
Ja, Wer lässt das zu? Weil wir glauben, und da spiegelt sich das tatsächlich, was wir über die Medien diskutieren, was heute in einer dieser führenden Talkshows gesagt wird, bei Frau Will oder bei Frau Illner, gilt mehr als das, was im Bundestag gesprochen wird. Und das ist eine Fehlentwicklung sondergleichen. Früher machte man politische Karriere dadurch, dass man im Bundestag tolle Reden schwang. Das gilt für Schmidt, das gilt für Strauß, das gilt für Wehner, das gilt für viele. Heute beklagen wir uns mit Recht darüber, dass der politische Nachwuchs fehlt, dass die Rekrutierung der Parteien nicht mehr funktioniert. Sie funktioniert auch deshalb nicht mehr, weil der Bundestag nicht mehr das Podium ist, wo man sich als Politiker qualifizieren und auszeichnen kann.
Mhm. Naja, ich würde Ihnen in vielen Recht geben, das Letztere halte ich für das geringste Problem. Ein ganz zentrales Problem ist, dass der Anreiz, in die Politik zu gehen, unter dem Druck, den gegenwärtig jeder Politiker auszuhalten hat, gerade auch von ziemlich enthemmten Medien, neuen Medien zusätzlich, neuen sozialen, die sich nicht immer als sozial gerieren, immens ist. Und deswegen, ich gebe Ihnen ja völlig recht, man müsste es unterscheiden, aber tatsächlich war die große Diskrepanz des letzten halben Jahres, dass wir einen massiven Diskurs in den Medien gehabt haben, in der Öffentlichkeit, und dass das im parlamentarischen Raum keine Abbildung gefunden hat. Mhm. Und dass zum Zweiten natürlich Frau Merkel, du hast gefragt vorhin, natürlich sich überhaupt nicht adäquat erklärt hat. Man muss sich schon bewusst machen, dass in einer Krise, das ist jedenfalls in diesem Lande so empfunden geworden, dass diese Kanzlerin zweimal in eine Talkshow geht, nach geraumer Zeit, um die Erklärung zu liefern, die natürlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, im Parlament ihren Platz haben müssen. Aber man darf ein Zweites nicht vergessen. Wir hatten in der ganzen Zeit eine faktische, überwältigend große Koalition, in der sich die Zustimmung zur Flucht quasi in Gänze im Parlament abgebildet hat und die einzelnen Parteien sich untereinander fast überholt haben. Der einzige Diskurs, der nennenswert existierte, war innerhalb der CDU/CSU. Der ist in der Tat, da gebe ich Ihnen völlig recht, von der Kanzlerin nicht hinreichend zugelassen worden. Das hätte natürlich auch eine Debatte bedeutet, die möglicherweise auch verhindert hätte, dass dann die Fokussierung auf die AfD stattfand, die natürlich diesen außerparlamentarischen Protest in die Öffentlichkeit transportiert. Wir hatten ja quasi eine erledigte AfD vor der Flucht, die über die Thematisierung der Flucht überhaupt diesen Aufschwung erlebt hat. Das ist meinem Eindruck nach das eigentliche Problem. Und deswegen sage ich immer, Thomas, du fragst alte Verhältnisse, oder Sie sagten das ja alles, große Reden. Wir hatten in den 70er, 80er Jahren eine völlig andere Parteienlandschaft. Wir hatten eine klare Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition. Wir hatten eine ablösungswillige, fähig zur Übernahme der Macht mit klaren Alternativen befindliche Opposition, das ist heute Geschichte. Und das ist ja eine große Fragestellung, dass wir zunehmend fast österreichische Verhältnisse bekommen, eine zunehmend an sich gekettete große Koalition bei sich radikalisierenden Rändern, vor allem von rechts. Aber letztens hätte ich gerade sagen, Herr Schulz, ich fand das lustig, was Sie sagten. Weil Sie sagten, die Romantik des Betriebes, Ihr Bild vom Journalismus, muss ich Ihnen gestehen, fand ich nicht weniger romantisch. Die Vorstellung, dass Herr Kohler und Herr Altenbockum jetzt mal die Reportagen schreiben, die wir uns alle gerne wünschen, ist nachvollziehbar. Aber ich meine schon, dass genau das, was die Medien dieser Tage gemacht haben, dass sie gute Leute draußen hatten, und man konnte jeden Tag in der FAZ konnte man nachlesen, was vor Ort passierte, dann aber auch mit einer Schärfe durchaus sagen, das ist unsere Meinung in der Position, dass es da eine Spezialisierung gibt, das ist zwangsläufig. Und ich halte es für ein bisschen da wiederum recht romantisch zu glauben, wir können zurück. Im Gegenteil, die Arbeitsteiligkeit, und das meine ich, ist für beide Seiten, Medien wie Politik, so eminent. Und ich hätte immer, deswegen war ich auch so scharf, ich hätte immer den Wunsch, ich teile ja viele Sachen von Ihnen alles, aber die Absolutheit, okay. Ja, die ist, letzter Satz, die ist das große Problem. Wir werden bessere Politiker nicht bekommen. Wir werden sie nicht bekommen, wenn wir ihnen sofort mit dem Populismus vorkommen. Wir haben momentan kaum einen Anreiz, das halte ich für das eigentliche große Problem, nicht die Medien, wir haben kaum einen Anreiz, von jungen Leuten in die Politik zu gehen. Das ist ein Riesenproblem und das, glaube ich, ist mit das zentrale Problem dieser Zeit.
Okay, aber lass uns das mal ein bisschen vertiefen, woran das liegt. Könnte nicht, oder umgedreht, du hast Gauck als Lichtgestalt kommentiert, der Dinge aufgreift und dem Amt wieder seine Würde wiedergegeben.
Ich habe
nur in Nachdenkseiten gelesen, wie das kommentiert worden ist und so weiter. Okay, bisschen Verschwörungstheorie, das sollte nur der Einstieg sein. Aber umgedreht, wenden wir es mal positiv. Wenn Frau Merkel große Reden halten würde, in große Würfe, wo sie das, was sie als Konzeption hat, öffentlich, das, was viele sich wünschen, was gefordert wird allenthalben, Hätte das wirklich in der heutigen Mediengesellschaft irgendeinen Nutzen, eine Wirkung?
Ja, um ganz konkret zu sagen,
natürlich.
Die Abziehung, ja. Da gebe ich Herrn das vollkommen recht, die Abziehung einer politischen Debatte in die Talkshow, wo man sich auf eine Stunde reduziert, um im netten Smalltalk mit Frau Will zweimal, übrigens nur nach dem öffentlichen Druck, ich bin nicht mal sicher, dass Frau Merkel das überhaupt gemacht hätte, das muss man schon sagen.
Das ist ja keine Debatte, das war keine Debatte.
Der Druck im Kessel stieg so lange, bis sie irgendwann sich gezwungen sah zu sagen, ich muss der Bevölkerung mal erklären, wie ich diese Krise wahrnehme. Diese Abziehung einer solchen Diskussion aus dem eigentlichen politischen Raum in eine Talkshow ist natürlich ein Stück weit Entwertung des öffentlichen Raumes, des politischen Raumes. Das ist doch klar. Und ich würde schon meinen, dass wenn die Option sich in einer solchen Rede, meinetwegen auch eine große Rede an die Bevölkerung, mir egal, es hätte ein öffentlich-politischer Akt sein können, das hätte zur Aufwertung des politischen Raumes beigetragen und es hätte auch eine kontroverse Auseinandersetzung mit sich gebracht. Ja. Die Öffnung der Debatte meineswegen auch. Es gab ja, wie gesagt, die kritischen Stimmen auch in Reihen der CDU, CSU.
Warum macht sie es nicht?
Ja, aus Schwäche natürlich, aus Schwäche. Ja. Merkel ist natürlich, und das ist das eigentliche doch Phänomen, man muss sich bewusst machen, wir hatten doch nie, auch wenn Adenauer und Kohl nun nicht gerade Charismatiker waren und wir eigentlich ganz froh sein könnten, auch da will ich Ihnen, Herr Reis, nicht nur beipflichten, wir konnten ganz froh sein in der Republik, dass wir nun nicht mit populistischen Charismatikern es primär zu tun, sondern es waren aber trotzdem Leute, die nicht unbedingt die absolute Kraft des Wortes hatten, aber Merkel ist doch ein Phänomen sondergleichen. Wie kann es eine Frau 10 Jahre an der Spitze des Landes schaffen, unter all dem Druck, keiner Hausmacht und so, die letztlich über die Macht des Wortes fast gar nicht verfügt?
Antwort, das, Antwort, nicht Frage stellen.
Durch eine Strategie, ich habe es gesagt, 2 Punkte, weil sie keine Alternative auf der rechten, auf der linken Seite zu fürchten hat. Die auf der rechten Seite kriegt sie jetzt gerade und das ist ein großes Problem. Und zum Zweiten, weil sie natürlich, wir haben das alles analysiert, ja eine Politik natürlich der Entpolitisierung betrieben hat, indem sie Positionen auch der Linken übernommen hat. Wir nannten das asymmetrische Entpolitisierung. So, das heißt, das sind natürlich Taktiken der Macht, die sie angewendet hat, die ich hier aber nicht zum Vorwurf mache, weil es allein die Option war, aus ihren rhetorischen geringen Mitteln das zu machen, was sie geschafft hat.
Darf ich das mit einem Satz ergänzen? Der Erfolg von Frau Merkel liegt daran, dass sie mit Stimmungen arbeitet und nicht mit Argumenten. Und das kann man bei allen großen Entscheidungen nachvollziehen. Da gab's das Atomunglück in Japan und dann war plötzlich von einem Tag auf dem anderen ihre Kernenergiepolitik, ich will die gar nicht beurteilen, aber sie war von heute auf morgen anders. Es wurde nicht darüber abgestimmt, es wurde nicht diskutiert, es war plötzlich alternativlos anders. Und so kann man das mit jedem Punkt, der entscheidend war, kann man das sehen. Sie hat mit Stimmungen gearbeitet und in dem Moment, wo es mit Stimmungen nicht mehr ging, ging es auch in die Hose. Das war jetzt nach Silvester Köln, da ist ja auch wieder plötzlich die Stimmung gekippt und in dem Moment, wo die Stimmung gekippt war, kam sie mit ihrer Stimmungspolitik nicht weiter. Und man kann es ja im Parlament ganz konkret machen. Sie hat abgeschafft, das war früher selbstverständliche Pflicht, die jährliche Rede zur Lage der Nation, die gibt es nicht mehr. Schauen Sie sich in England an, da gibt es jede Woche eine richtige Fragestunde, wo jeder fragen kann, was er will. Und der Premierminister muss direkt darauf antworten. Das ist auch gar eine unterhaltsame, im Fernsehen erfolgreiche parlamentarische Form. Bei uns gibt es bis heute keine Fragestunde. Das, was sich bei uns Fragestunde nennt, das ist ein Witz, das ist eine Perversion. Da müssen Abgeordnete vorher schriftlich ihre Fragen einreichen und dann irgendein parlamentarischer Staatssekretär liest dann eine vorformulierte Antwort. Das hat ja mit Fragestunde nichts zu tun.
Und wie erklären sich die pathologische Lernunfähigkeit? Die Akteure haben ja schon genug Quittung bekommen. Nichtwählerpotenziale, neue rechtspopulistische Partei, sie werden von den Tischis dieser Welt angeschossen, dass es rappelt über die sozialen Medien, mehr geht nicht mehr. Ja. Wie erklären Sie sich trotz Ihrer Bücher und Argumenten dieser Art, warum keine Änderung passiert?
Ja, das ist das große Rätsel, denn man kann ja nicht die Frau Merkel, sie ist nun mal nicht die gewählte Kaiserin auf Zeit, sondern man muss den Vorwurf den Parteien machen, man muss der politischen Klasse, man muss auch den Journalisten den Vorwurf machen, dass sie solche Zustände überhaupt zulässt, dass sie nicht vom Hof gejagt wird, wenn sie unfähig ist, eine demokratische Regierungschefin zu sein.
Herr Schulz, wenn Sie das nochmal wenden und Ihre FAZ-Zeit sehen, klappen Sie mal positiv sein. Angenommen, wir hätten eine vitale Diskurskultur und die Regierenden würden durch interessante Reden auffallen und würden jetzt sowohl die EZB-Politik als auch jetzt die Europolitik, die vernachlässigt wird, das ist eine Riesenkrise und vielleicht die Flüchtlingsfrage im Kontext gut erklären, große Events machen. Würde das beim Publikum irgendetwas hinterlassen? Weil, ich frage deshalb, Herr Picker von der Evangelischen Akademie hat ja in seiner Beantwortung der Fragen für heute Abend zynisch gesagt, das Publikum ist schuld. Das Publikum will das alles gar nicht. Also wir reden über Diskurse, aber das Publikum will in Ruhe gelassen werden.
Ja, es ist kürzlich ein Merkel-Zitat aufgetaucht, dass sich jeder ganz genau zu Herzen führen muss, wo sie sagte, die Idee, jemanden mit Worten so sehr zu berühren, dass er seine Meinung ändert, habe ich nie geteilt, aber eine schöne Idee ist es trotzdem. Ja? Aber eine schöne Idee ist es trotzdem. Deswegen führen wir so eine Debatte und deswegen sind Sie auch so aufgeladen, weil Sie dieses ganze Gebilde von Demokratie genauso kennengelernt haben. Nur jetzt leben wir in einer Welt, in der einfach jeder kommuniziert. Nehmen wir mal so eine IG Metall, ja? Die Gewerkschaft IG Metall, riesengroß, 2 Millionen Mitglieder, wächst, jeder würde sich, irgendwer hat 5 gesagt, aber 2,5 Millionen Mitglieder, so. Jetzt macht die IG Metall eine Veranstaltung, bei der sie Politiker einlädt, wo ich sagen würde, da findet der eigentliche Diskurs statt. Warum ist das nochmal so interessant, eine Masse zu bespielen mit einer Rede? Ja? Eigentlich die Keyplayer kennt man, die kann man einladen, so wie hier auch, ja? Also im kleinen Kreis. Gar nicht das große Publikum. Die adressierte Rede, sagen wir es mal so, nicht dieses Broadcasting. So, dann beginnt die IG Metall ihre Veranstaltung mit einem Ausschnitt automatisierter Arbeitsmarkt im Heute-Journal. So. Man weiß also gar nicht, wann ist eigentlich ein Diskurs erfolgreich, ja? Wenn die IG Metall ein Thema setzen will, mit dem Riesenapparat, wann ist der eigentlich erfolgreich? Dann, wenn man eine Veranstaltung damit eröffnen kann, dass man zeigt, guckt mal, selbst im Heute-Journal, also ein 3,5 Millionen großes Publikum, das eigentlich gar nichts damit zu tun hat, weil es sind alles Rentner und so weiter, ja? Die wurden damit beschallt, also bedeutet das für uns irgendwas? Nur man stellt so langsam fest, das sind gar nicht die Kriterien. Die Debatte läuft ja, und wenn Sie auch immer sagen, die Merkel macht das alles falsch, das Kanzleramt ist so ein Riesenhaus, 1,7 Milliarden Euro Budget, so viele Mitarbeiter, die Ministerien daran, da finden so viele Gespräche statt. Ja? Also selbst ich als normaler Buchautor hatte so viele Einladungen zu irgendwelchen Hintergrundgesprächen, auch mal mit dem Minister und so weiter. Ja, das Interesse ist da, die Öffnung zum Publikum ist da, nur man pickt sich eben die Leute raus, man will nicht diese Zeitverschwendung mit der großen Rede. Ja? Also warum wird die Flüchtlingskrise gelöst, wenn irgendwer eine große Rede auf einem Marktplatz hält, wo nochmal das Publikum da ist und vielleicht die Fernsehkameras?
Man könnte. Das ist jetzt die AfD. Ja, wenn man mit den Leuten nicht redet, dann suchen die sich ein Ventil. Und das haben wir jetzt.
Man könnte zum Beispiel die vielen Fragen, die es überall gibt, sinnvoll klären. Zum Beispiel, gibt es diese humanistische Flüchtlingspolitik oder gibt es sie nicht? Geht es eigentlich mehr um demografische Probleme zu lösen? Darauf klare Antwort, das würde vielen Leuten helfen und würde den AfD-Sympathisanten möglicherweise Luft wegnehmen, weil ihre Spekulationskraft weg wäre.
Diese Frage, auch die Frage von eben, wie kriegen wir die Jungen wieder zum Publikum? Wenn wir uns die Shell-Jugendstudie anschauen, sehen wir, die jungen Menschen zwischen 15 und 25 sind doppelt so politisiert, wenn sie über sich selbst reden, wie vor 20 Jahren.
Da glauben Sie ja selbst nicht dran.
Doch, da glaube ich dran, weil ich sehe ja diese Jugendlichen nur, wollen die über Flüchtlinge reden? Wollen die über Flüchtlinge? Nein, die wollen über Armut, Erbschaftssteuer, diese Themen, die einfach gar nicht stattfinden, weil wir diesen monothematischen, emotionalen Journalismus haben, bei denen ganz viele glauben, dieser Kommentar wurde jetzt aber noch nicht geschrieben, die Merkel muss jetzt wirklich mal was ändern. Ja? Also ich halte von der großen Rede an ein unadressiertes Publikum nicht sehr viel und von dem journalistischen Schreibtischkommentar halte ich noch sehr viel weniger.
Gut. Zwei Abrechnungen. Frau Gottschalk, halten Sie was davon? Glauben Sie das, wenn, und brauchen nicht auf Merkel zu kaprizieren, sondern andere Politiker sinnstiftende, orientierende öffentliche Aussagen machen würden zu Grundsatzfragen und erklärend, überzeugend wirken könnten? Könnten Sie dem was abgewinnen oder?
Ich fände das super. Also ich fände das, ich finde so eine Figur wie Barack Obama toll, der auch in Talkshows geht, ganz selbstverständlich, und der in der Lage ist, Witze zu machen, der in der Lage ist, vom White House irgendwie einen Tanz zu machen. Aber ich würde sagen, das sind verschiedene Sachen. Also genauso gibt es in den USA ja mittlerweile auch Trump. Also sozusagen, selbst wenn wir jetzt eine tolle politische Figur hätten, die sehr gute Reden formulieren kann und die mir aus dem Herzen sprechen würde, finde ich, ist das jetzt nicht der Garant dafür, dass unsere Gesellschaft oder der Journalismus plötzlich viel besser dastehen würde. Also ich finde, das sind unterschiedliche Sachen. Und ich fände tatsächlich auch wichtig, wenn wir hier zusammensitzen, sich jetzt nicht in persönlichen, wer empört sich wie über Merkel, irgendwie drin zu verlieren. Ich finde es tatsächlich spannend, wie gehen Medien mit Stimmungen um, die in der Bevölkerung herrschen, von denen ich ausgehe, dass sie auch da sein würden, wenn Merkel rhetorisch geschickter wäre. Mhm. Und Ja, und mein Punkt ist da eben, was ich vorhin auch schon mit Orlando meinte, dass bei ganz vielen Themen, die aktuell viele beschäftigen, einfach auch so eine Sprache fehlt. Und da gehören zum Beispiel LGBT-Rechte dazu und da gehört auch Feminismus dazu. Und ich denke, deswegen ist ja auch Anne Wiczorek heute hier, weil es eben Themen gibt, die jetzt in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielen. Also Frauenrechte werden ja auch von der AfD aufgegriffen. Und zu den Themen gibt es aber keine konstruktive, großgesellschaftliche Erzählung.
Mhm. Das stimmt wohl. Bevor es zu Fragen kommt, Albrecht von Lucke, nochmal ein Aspekt, der vielleicht das rahmt bisher und dann die Publikumsfragen mit dem Publikum. Kardinal Lehmann hat zum Beispiel beim Katholikentag Ende Mai gesagt, sehr besorgt über halbleere Hallen beim Katholikentag. Die hochpolitischen Themen waren nicht nachgefragt. Tendenzen gab es früher auch schon bei evangelischen Kirchentagen. Irren wir uns einfach in dem Punkt, dass das Publikum, in grosso modo jedenfalls, eigentlich gar nicht belästigt werden will in diesen Dauerkrisen mit irgendwelchen Problemen, sondern sich Brot und Spielen hingeben will und im Gegenteil der Politiker sehr beliebt ist. Und das ist das Geheimnis von Merkel, der quasi eine entsorgte Politik macht. Ist da was dran?
Natürlich. Der große Deal für mein Verständnis war der, dass Merkel uns über 10 Jahre weitgehend in Ruhe gelassen hat. Das ist doch das, was wirklich funktioniert hat. Und das erste Mal, wo sie wirklich gegen die Meinung der Bevölkerung regiert hat, das war die Flüchtlingskrise. Mit diesem sehr starken Satz, stark in Anführungszeichen, ich meine auch gefährlich, weil keine Erklärung folgte. Wenn wir das nicht so machen, dann ist das nicht mehr mein Land.
Ja.
Das wurde als ein regelrechtes Drohpotenzial empfunden. Und in dem Augenblick, in dem keine Erklärung folgte, warum mute ich euch das jetzt alles zu? Denn man muss es mal konkret sagen, davor hat sie den Griechen wesentlich mehr zugemutet. Die deutsche Politik war eine, die Probleme zumeist und ihre Lösungen nach außen exportiert hat. Und Lösungen waren es zumeist auch nicht. Das heißt, Deutschland ist mit dieser Kanzlerin jedenfalls ein guter Teil. Abgesehen von einer zunehmenden Spaltung in der Gesellschaft. Aber gerade auch die Schichten, die sie gewählt haben, sind mit dieser Kanzlerin ersichtlich gut gefahren. Sie wurden von Politik nicht behelligt. Und deswegen ist auch mein Problem bei dieser ganzen Frage, weil du nochmal fragst nach der Abbindung. Ich finde, Empörung ist ja gut und schön. Ich fände es aber gut, dass diese Gratwanderung, und ich meine, da haben wir eine gewaltige Verantwortung als Medien auch, dass wir diese Gratwanderung gehen und nicht, ich habe den Satz von Ihnen noch im Ohr, Herr Scherles, ich finde ja vieles nicht falsch, aber wenn Sie sagen, wir müssen uns empören, wenn die Kanzlerin keine, wie haben Sie es gesagt, unfähig ist, eine demokratische Regierungschefin zu sein. Die ist gewählt, diese Kanzlerin. Wir haben sie gewählt. Und vor wenigen Monaten war das ganze Land...
Ja, ja auch.
Naja, Herr Herles, ich bin jetzt mal so frei, im Plural des Majestates zu sprechen und zu sagen, ihr sitzt im Meer. Das Land, die Bevölkerung hat sie gewählt. Ob sie ganz anderes gewählt haben, sei jetzt, ist mir ziemlich egal. Und ich habe möglicherweise auch anderes gewählt. Aber wir haben sie gewählt. Und sie ist nach wie vor die demokratisch gewählte Kanzlerin.
Ja.
Und ich meine deswegen, wir müssen aufpassen, dieser Überschuss, wenn sie unfähig ist, demokratisch zu regieren. Sie schreiben in Ihrem Buch, Gerhard Schröder, loben Sie gewaltig, der hat einmal gestanden.
Mann.
Gerhard Schröder hat damit die ganze Linke, ich hätte eine völlig andere Position zu seiner Hartz IV und Agenda-Politik. Er hat, ich will das zu Ende bringen, Thomas, gleich, bin ich gleich am Ende.
Ja, du machst immer so Sidekicks,
nein, daraus wurde was Wichtiges,
und dann
geht,
Sidekick.
Es geht, glaube ich, ziemlich ins Zentrale.
Ich habe auch das Gefühl, es gibt hier zu zweit was zu klären. Vielleicht müssen
manchmal sind Podien
Er hat das Buch intensiver gelesen als jeder andere Rezensent.
Ich habe eher auf eine feministische Debatte eingestellt.
Naja, gut, okay, gut. Dann sage ich Schluss, ich sage nur ein letztes. Ich finde wirklich einen letzten Satz. Ich fände es gut, wenn wir in der Lage wären, auch als Journalistin und Journalistinnen, die Notwendigkeit der Anfrage auch ein Stück weit an die Bevölkerung zu adressieren.
Ja,
das machen Sie in Ihrem Buch in keiner Zeile.
Okay.
Es ist wahnsinnig wohlfeil, immer nur die Populisten, hier ist das populistische Politiker, die ihr Fähnchen nur noch in den Wind hängen. Das ist ein Satz, der ist nicht weit entfernt von dem, was wir auf der Straße jeden Tag hören. Nicht weit. Und wenn wir das den Politikern ständig an den Kopf knallen, dann sage ich nur, machen Sie es doch, Herr Herles. Machen Sie es.
Okay.
Nein, nicht Thomas, das ist der entscheidende Punkt. Ich finde es mittlerweile wesentlich. Wir sitzen hier alle, es ist doch wahnsinnig wohlfeil. Wir können hier alle als kleine Unternehmer unserer kleinen Ich-AG hier sitzen. Als freie Radikale. Und können unsere Meinung in Wind rausposaunen. Aber das Problem ist, dass diese Leute nicht mehr in die Parteien gehen. Und deswegen als letztes, was Herr Schulz sagte, die Politisierung gut und schön, die Jungen sind zum Teil politisiert. Aber Parteipolitik unter diesen Voraussetzungen macht kein Schwein mehr. Und das ist ein riesiges Problem.
Okay.
Also es wäre relativ einfach, eine Politisierung im guten Sinne hinzukriegen. Es wird ja viel diskutiert über Volksabstimmungen, über direkte
Demokratie, man kann Pro und Contra sein, aber eines ist für mich das größte Pro. Wenn wir jetzt in die Schweiz schauen zum Beispiel, allein die Tatsache, dass die Bürger über wichtige Sachfragen abstimmen können, führt automatisch dazu, dass es vorher breite, in allen Medien und in allen Parteien stattfindende Debatten, Diskurse gibt. Und dieser Diskurs bringt die Wähler voran, weil sie mehr verstehen, weil sie besser mitreden können, weil sie einfach teilhaben. Teilhabe ist Teil dieser Demokratie. Ich delegiere das doch nicht an jemanden. Die Frau Merkel ist ja nur ein Symptom für den erlahmten Zustand dieses Gemeinwesens. Ja. Natürlich ist es nicht ihre persönliche Schuld. Sie hat ja die Partei um den Finger gewickelt. Sie hat ja ein Bedürfnis auch.
Ja, oder sie hat ein kluges Konzept, eine erklärungsarme Politik folgt immer dem Grundsatz, Macht ist die Schaffung von Ungewissheitszonen.
Ja, aber das Entscheidende,
und das macht sie perfekt. Und deshalb sollten wir jetzt im Publikum fragen, ob da noch Impulse kommen, die Sie ein bisschen aus der Ruhe bringen können, aus dieser unglaublich harmonischen Gleichklangssituation. Bitte, wer möchte? Ihr vorne first. Mikro kommt direkt zu Ihnen.
Der hier mehrfach eingeklagte oder beklagte Diskurs setzt logischerweise Informationen voraus. Ich sitze gerade an einer länger laufenden Studie der Tagesschau, die ja ein Taktgeber für den Diskurs in diesem Land ist. Das wird, glaube ich, nicht bestritten. An der Tagesschau nehme ich jetzt ein einziges Beispiel von den vielen, vielen raus, an denen ich behaupten und beweisen kann, wir haben eine völlig einheitlich in manchen Fragen, vor allem in der Kriegs- und Friedenfrage, eine völlig einheitliche, langweilige, unerträgliche, konforme Berichterstattung, was die Nachrichtenteile anbelangt. Ich sage ein Beispiel. Wir hatten im Dezember vor 2 Jahren einen Aufruf von 60 Prominenten, die Sorge hatten wegen eines möglichen Krieges rund um die Ukraine.
Ist gar nicht gemeldet worden.
Es ist nicht gemeldet worden. Und zwar nicht nur dort, sondern weil die ARD ja ein Taktgeber ist. Bis hin zur Taz nicht, die da gerade versehentlich sitzt. So, du kannst dir die ganze Medienlandschaft dieses Landes angucken. Das, was ja, wo sich ein Nachrichtenmensch die Finger nachleckt, ein ehemaliger Bundespräsident statt drunter, Staatssekretäre ohne Ende, Journalisten, Künstler, die gab es nicht außer Retro in der Kritik. In der Berichterstattung existierten sie schlichtweg nicht. Das zieht sich, ich kann das Punkt für Punkt, sobald es die Studie auf dem Markt, könnt ihr es oder nachlesen, nachweisen. Das zieht sich bis vor 3 Tagen. Einer unserer Lieblingsnachbarländer, die Ukraine, ein guter Freund von den USA und von uns, da fand im Fernsehen, ein Medium, Staatsfernsehen, eine ganze Minute lang an der Gedenkstätte, wurde eine Kerze gezeigt. Zum Gedenken an einen ehemaligen Präsidenten der Ukraine, Peter Jura. Peter Jura war verantwortlich für, nur sagen wir mal bei, ich will nicht kleinlich sagen, bei 50.000 ermordeten Juden, ukrainischen Juden. Der kann dort geehrt werden. Der wird dort gefeiert. Diese Kerze war ja nur ein Signal. Habt ihr das irgendwo gelesen? Habt ihr nicht? Ich schwöre es euch.
Weil langsam mit den jungen Fans. Worin mündet Ihre These? Die Einzelbeispiele?
Die These ist ja schon notwendig, um ein bisschen
haben was Sie ja gemacht, aber jetzt
bisschen, worin mündet um ein bisschen These? Was zu beweisen, weil sonst glaubt es ja keiner. Meine These ist, wenn es im Journalismus keine Fähigkeit zu einer sauberen, ordentlichen Nachrichtenpolitik gibt. Und die gibt es mindestens im Mainstream seit Jahren nicht mehr. Dann gibt es auch keine Debatte. Okay. Und wo es keine Debatte gibt, gibt es keine Opposition. Und wo es keine Opposition gibt, ist das politische Leben tot.
Klare Aussage. Wer möchte noch was beitragen, Impuls setzen? Der Herr tritt in der Reihe, bitte.
Ich glaube, es gibt eine Gegenthese, wenn Sie zum Beispiel das Beispiel nehmen, TTIP. Wie viele Leute haben dagegen demonstriert? Welches Ergebnis hat es? Null.
Null.
Das meinen Sie jetzt aber als Witz, oder? Bitte? Ich meine, das meinen Sie sicherlich als Witz. Ja. Da ist ein ganzer Bundestag, der knieweit ist und sich dem Diktat unterwirft, über dieses Dokument nichts zu erzählen. Und die Presse spielt, die Medien spielen damit. Und das wollen Sie mir als Gegenthese verkaufen? Das ist doch ein Witz, oder?
Naja, langsam. So zur Verifikation der Lage ist, dass sich natürlich Wesentliches geändert hat in der öffentlichen Debatte von Anfang bis heute. Das kann man nicht ignorieren. Von daher wäre ein intensiver Diskurs, gerade bei TTIP, aus einer hoffnungslosen Lage argumentativ, sperriger Stoff,
komplexe Dokumente, Übersetzungen, ist eigentlich ein Beleg dafür, dass Zivilgesellschaft funktionieren kann in dem Stück. Nicht 100%, aber da ist ja viel bewegt worden. Schauen Sie das Buch von Thilo Bode an, dem es gelungen ist, zum wahnsinnig klaren Zeitpunkt eine Gegenakzentuierung zu bringen. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Thema popularisierbar wäre. Also von daher, guter Beitrag. Wer hat dann noch jemand sich gemeldet? Jupp B. Und da vorne der Herr in Blond.
Ich habe eine Frage an Albrecht von Lucke. Albrecht, was sagt es aus über den Journalismus und aber auch über die Zuschauer, die bei dir heute eine große Rolle spielen, wenn die Heute-Show seit 4 Jahren höhere Zuschauerzahlen hat als die Heute-Nachrichtensendung? Was sagt es aus über Journalismus und was sagt es aus über die Zuschauer? Eine kurze Bemerkung zu Herles, ohne jetzt auf Montesquieu oder Rousseau zurückgreifen zu wollen. Es gibt, das ist, glaube ich, unstrittig, eine Diskussion über Glaubwürdigkeitsverlust der Presse, Vertrauensverlust, Reputationsverlust. Und Sie, das ist mein Eindruck, geben heute Abend ein gutes Beispiel dafür, warum das so ist. Sie haben eben so beiläufig erwähnt, dass über die großen Fragen im Bundestagswahlkampf 2013 nicht diskutiert worden ist. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie abgehoben Journalismus, die alle aus einer vergleichsweise gleichen sozialen Gruppe kommen und ignorieren, dass natürlich das Thema Mindestlohn für 10 Millionen Menschen ein großes Thema ist. Dass Sie mit Ihren Steuergeldern Unternehmen finanzieren, die ihren Beschäftigten 4 Euro oder 5 Euro zahlen.
Geschenkt, aber es ist nicht das Thema der Nation gewesen, aber im Wahlkampf wurde es so dargestellt.
Mit Verlaub, wenn 20 Millionen, Deutschland hat den größten Anteil an geringfügig Beschäftigten in ganz Europa, höher als Litauen, Estland oder andere Staaten, dann finde ich schon, dass das ein Thema ist und ist das für viele Leute ein großes Thema.
Kann doch nicht den Ausfall der Debatten, aller anderen Debatten rechtfertigen.
Sie haben...
Ich glaube, der Punkt ist geklärt. Das sind zwei verschiedene Standpunkte, ja. Und ich glaube, es ist markiert. Bitte? Das muss er schon selbst entscheiden, ob er es annehmen will. Ne? Das kann man eben verordnen. Bitte.
Ein wichtiger Punkt war, Herr Herles, als Sie über die Fragestunde des Deutschen Bundestages sprachen. Und ich möchte eigentlich an die Medien, insbesondere an die Fernsehanstalten, die Frage richten, warum gehen denn diese Anstalten nicht an das Parlament heran, um den gleichen Effekt nach draußen zu erzielen, den sie in London und in Kanada und in einigen anderen dieser Länder haben, wo es wirklich das Forum der Auseinandersetzung ist, an dem der Staatsbürger über das Land hinaus informiert ist. Wenn ich das diskutiere bei uns im Kreise, dann frage ich, was man aus der Fragestunde bei uns in der Bundesrepublik, woran man sich etwa erinnerte. Da kommt nichts. Und dann können Sie sagen, ja, es gab einmal die Vergangenheit von Josef Fischer, die wurde übertragen. Das war eine der heftigsten Fragestunden, die wir in den letzten 20 Jahren hatten. Und die Fragestunde gegen den Verteidigungsminister, den Freiherrn von Guttenberg, in Bezug auf dessen Dissertation. Da wurde endlich mal klar, was die Fragestunde bewegen kann. Und ich vermisse das eigentlich, dass man einmal, und da haben Sie mit Recht gesagt, die Regierung, die ihre Vertreter die Texte ablesen lässt, trägt nicht dazu bei, dass ein Anreiz geschaffen wird. Und es ist ja traurig, wenn Sie denken, die durch das Videla-Regime ermordete Elisabeth Käsemann in Buenos Aires, eine Theologiestudentin. Da sagt Frau Hambrücher, als sie gefragt wurde, wie sie diesen Fall beurteile, der in die Fragestunde des Bundestages kam, ja, und wenn man dann ablese, was die einem in den Ministerium aufschreiben, dann hat man keine andere Wahl. Da liegt ein Potenzial für die Medien, stärker tätig zu werden.
Gut. Frau Sorge. Frau Sorge, links in der Ecke.
Ja, guten Tag. Ich würde gerne wissen, die meisten Vorwürfe hier sind ja jetzt im Raum gewesen, die Frau Merkel hat einen Linksrutsch offenbar mit ihrer Flüchtlingskrise gemacht und sei undemokratisch gewesen. Da habe ich wenig gehört von den beiden linken Vertretern hier, von Frau Gottschalk und Frau Wieczorek. Und mich würde mal interessieren, wie wird das überhaupt, also da fehlt mir die Debatte ein bisschen von der Linken wahrgenommen.
Gut, mehr Frauenstimmen gefordert. Okay, das ist für die erste Runde okay. Der erste Aspekt, der von dem Kollegen genannt worden ist, dass quasi die Orientierungsfunktion der Medien fehlt und Desinformation gemacht wird. Herr Herles, haben Sie dazu einen Kommentar zu seiner Kette der Desinformation der Medien, die dann auch diskursfeindlich ist und Debatten dann unterdrückt?
Ja, also das gehörte zu meinem Job im ZDF mal vor vielen Jahren. Da war ich zuständig für alle Übertragungen aus dem Parlament. Da beißen sie auf Granit. Also der Bundestag richtet sich nicht nach der Dramaturgie des Fernsehens. Die Bundesregierung will keine Fragestunde und dann gibt es auch keine. Das ist alles. Aus den Fraktionen würden wir Unterstützung kriegen, sogar aus allen Fraktionen, aber eben nicht aus der Regierung. Und was die Regierung sagt, dann kuscht auch schon die CDU und die CSU, da können sie ja nichts mehr machen.
Okay. Albrecht, die einfache Frage von Lubow für dich. Kannst du die beantworten? Okay,
genau, gerne, gerne. Das Phänomen will ich mir zwei Sachen vielleicht erklären oder erkläre ich mir durch zwei Sachen. Einerseits ist die Heute-Show ungemein gut gemacht, für mein Verständnis. Sie ist vor allem eine ungemein gute Mischung von famoser Unterhaltung, wie ich finde, mit ziemlich einfachen Mitteln auch, aber mit grandiosen Leuten, die das machen. Und sie ist durchaus informativ. Also das, was hier zusammenkommt, ist eine Form von gewisser Gegenöffentlichkeit. Es sind ja auch sehr, ja, das halte ich den Leuten schon zugute, dass sie letztlich tatsächlich ein Stück weit in diese, ja durchaus gleichförmig, so will ich es mal sagen. Ich will es nicht gleich, das ist gleichförmiger, eine gleichförmige Art der Berichterstattung. Da hat, glaube ich, Uli Gellermann durchaus ein Stück weit recht. Die gibt es ja, auch in ihrer Machart. Und die Heute-Show hat das Glück, sie kann da provokativ reinstoßen. Und das ist der Erfolg. Die Anstalt hat ja einen ähnlichen Erfolg. Und wenn wir zum Beispiel daran denken, was der größte Erfolg der Anstalt war, das war diese Aufdeckung des transatlantischen Zusammenspiels von, na, das hat einen riesen Knall gemacht. Das hat auch in den politischen Raum überschlagen. Aber was ich, und du fragtest zu Recht, das finde ich die mit viel noch spannendere Frage. Was ist eigentlich mit dem Publikum? Und das finde ich eigentlich die spannende Frage. Ist das eine Form, die wirklich auch zur Unterhaltung primär beiträgt? Genau. Oder Aufklärung im Zwecke auch der Ingangsetzung, sagen wir mal. Oder wirklich, wo eine Unterhaltung quasi dann zu einer produktiven Empörung wird, dass auch was daraus erfolgt. Und das ist mein Eindruck einfach nicht so. Die Leute sitzen da, ich glaube, die Heute-Show ist auch mit Publikum. Da sitzt man und beklatscht großartig die Krisen dieser Welt und geht danach gut unterhalten raus. Das ist ein bisschen mein Problem. Und das spricht dafür, dass wir immer noch, trotz der enormen Krisen, eine Form Entpolitisierung ist falsch, aber keiner Politisierung haben, und das betrifft übrigens wirklich fundamental die Generationsfrage, die jüngeren Generationen, die noch wesentlich länger mit diesen Zuständen werden leben müssen, in Gang setzt. Das ist für mich wirklich ein riesiges Phänomen. Also, deswegen die Frage, ist das nicht doch bessere Unterhaltung und dann doch eher Abklärung als Aufklärung? Das ist schon eine spannende Frage. Also das würde ich...
Aber ich finde, also es ist doch wirklich so, dass Leute schon immer mehr Unterhaltungsformate konsumiert haben als die Nachrichten. Und jetzt die reine Nachricht, die kann ich nun mal auf meinem Telefon mal schnell nachlesen. Dafür muss ich nicht die Tagesschau anschalten. Also ich finde, das ist auch einfach ein seltsamer Vergleich. Und die Leute informieren sich über Twitter, die informieren sich über irgendwelche anderen Nachrichtenseiten. Es ist sozusagen einfach so, ja, okay, vielleicht hat die Tagesschau nicht mehr diese Diskurshoheit, jetzt Themen zu setzen, aber dann okay, dann ist halt die Feststellung, dass die einfache Nachricht einfach nicht so interessant ist, wenn man sie eben überall konsumieren kann. Dafür muss ich nicht die Tagesschau einschalten. Und dann die Heute-Show, ich finde, das ist eher relativ dummer Humor, aber ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig intelligent. Da finde ich es tatsächlich spannender, in die USA zu schauen. Also sowas wie John Oliver oder John Stewart, der leider nicht mehr das macht. Das ist intelligenter politischer Humor, aber das ist wieder was anderes. Aber ich finde sozusagen, man kann es einfach nicht vergleichen und man muss es auch nicht vergleichen.
Vielleicht ist die Tagesschau auch nur ein Seismograf für ein Lebensgefühl. Und Gott sei Dank geht es mir nicht so.
Aber er ist ein Seismograf für ein Lebensgefühl von doch älteren Leuten, die das Gefühl haben, einfach diese Welt nicht mehr zu verstehen, okay, wie sie medial aufbereitet wird. Und ja, das stimmt.
Okay. Frau Sorge hatte vermisst, dass Sie sich nicht geäußert haben zur Merkel-Frage und Flüchtlingspolitik. Ihre politische Einschätzung ist explizit abgefragt worden. Sie müssen schon da...
Also meine Bewertung von der Merkel'schen Flüchtlingspolitik...
Erklärungsschwäche.
Ja, okay. Ja, also ich finde, das ist aber jetzt nicht nur auf Frau Merkel zu reduzieren, finde ich, aber ich finde, Deutschland macht keine gute Politik, was das Problem angeht, dass, ja, was wir auch angesichts dessen jetzt erst recht zu sehen bekommen, dass sehr viele geflüchtete Menschen zu uns kommen. Wir haben, es wurde schon angesprochen, keine entsprechenden Gesetze, die das genug abbilden, was wir als Land und als Gesellschaft da eine Verantwortung übernehmen müssen, in meinen Augen. Und insofern, das geht definitiv besser. Und wenn ich mir aber auch angucke, es geht ein bisschen zurück, ich weiß nicht mehr, von wem der Punkt jetzt kam, aber als nach der Debatte um Köln das Asylpaket 2 wirklich rasend schnell beschlossen wurde, also auch ein Prozess, der normalerweise weitaus länger bedarf, aber plötzlich ging das alles ziemlich fix. Und eigentlich ging es ja darum, Menschen besser vor Gewalt zu schützen. Und das Erste, was aber rausgeflogen ist, ist der Schutz von Kindern und speziell nochmal von Menschen, die besonders gewaltbetroffen sind, wie eben zum Beispiel Frauen oder auch LGBT-Menschen. Das wurde nirgendwo groß thematisiert in den Medien. Also das habe ich sehr stark vermisst. Und ich habe unter anderem versucht, das mit zu platzieren, aber es ist nicht gelungen. Und das ist auch wieder, finde ich, sehr programmatisch dafür, so wessen Stimmen werden eigentlich gehört, wessen Probleme werden überhaupt in den Fokus gerückt.
Das heißt, nicht jede Hashtag-Aktion von Ihnen funktioniert auch.
Ich habe das nicht mit einem Hashtag versucht. Ja. Aber nur noch mal, also ich weiß, hier sitzen wahrscheinlich auch viele im Raum, die mit Hashtags sonst nicht so viel zu tun haben. Ein Hashtag löst nicht alle Probleme einer Gesellschaft. Das würde ich auch nie behaupten. Es wäre schön, wenn es ginge. Dann hätte ich mit Aufschrei schon längst das Patriarchat abgeschafft. Aber es ist natürlich ein wichtiges Instrument, gerade in der heutigen Zeit, um auf Probleme aufmerksam zu machen und vor allem auch, um Betroffene sichtbar werden zu lassen, um sie sprechen zu lassen und nicht immer, dass nur über sie geredet wird. Das ist ein großer und wichtiger Unterschied.
Frau Gottschalk, Ihr Kommentar auch noch zu Merkel. Sie können sich da nicht rausimmunisieren. Frau Sorge hat hart nachgefragt. Was ist Ihre Meinung?
Ich habe sie nicht gewählt. Ich finde, die ganze Partei ist für mich relativ uninteressant. Also natürlich gibt es eben ein allgemeines Interesse, dadurch, dass es eine Regierungspartei ist. Aber mich überrascht die Politik nicht. Also ja, ich war letzten Sommer überrascht, aber der Rest überrascht mich jetzt auch schon wieder nicht mehr.
Bitte?
Ja. Naja, was heißt undemokratisch handeln? Sie, ich finde, sie handelt doch ziemlich normal. Also ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so drüber ereifern. Also so, das ist so, vielleicht könnte sie mehr erklären, aber das ist jetzt, ich glaube eben einfach, also wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass die Leute, die Bevölkerung darauf wartet, dass Frau Merkel ihnen jetzt mal ihre Politik erklärt. Das will ja auch gar keiner hören. Also das ist ja sozusagen, nein, das ist wirklich, also so, das wird ja, es sind ja komplexe Probleme und um die zu erklären, braucht es eben ein bisschen mehr. Und ich finde, also das ist für mich nicht der spannende Punkt. Für mich ist natürlich spannend, was haben die Grünen im Gegenzug anzubieten. Und wenn ich dann bei einer Podiumsdiskussion bin, wo Claudia Roth sitzt und sie gefragt wird, nachdem sie die ganze Zeit sich über die CDU und Merkel aufgeregt hat, dann gefragt wird, ja, was hätten denn die Grünen gemacht? Und sie sich zurücklehnt und erst mal eine Runde schmollt, dass jemand diese Frage gestellt hat, da mache ich mir eher Sorgen. Ja. Und ich finde sozusagen Angela Merkels CDU, das überrascht mich nicht.
Ja. Dazu können Sie übrigens das Buch Die Schwarze Republik lesen. Wie schlimm es ist, wenn es keine Opposition mehr gibt. Hat jemand geschrieben, der hier oben sitzt. Also lesenswert unter dem Aspekt Verlust der Opposition. Gut, jetzt kommen wir in die Schlussrunde. Das ist immer die schwierigste, weil Sie müssen was Konstruktives sagen, was Besonderes. Das ist
ja nicht.
Doch, konstruktiv im Sinne von optimistisch nach vorn. Erste Frage an Herrn Schulz, weil der ja sowieso das Ende der Medien vorhersieht, oder zumindest der Printmedien. Haben Sie in der Bilanzierung des Abends eine Idee, wie die Medien ihre Orientierungsfunktion für Debatten, für produktive Auseinandersetzungen steigern könnten? Haben Sie sowas wie so ein Impuls, der uns nach vorne bringt?
Also da kann ich vielleicht auf meine eigene Nachrichtendiät verweisen. Ich schaue Fernsehen, also ich zähle vielleicht ab und zu noch zu den 9 Millionen, die da zuschauen, aber nicht, weil mich interessiert, was da gesendet wird, sondern um nochmal zu gucken, was wird denn heute der Rentenrepublik dargeboten. Ja? Und das ist bei Tagesthemen heute schon da genau das Gleiche. Ich informiere mich bei spektakulär gutem journalistischem Angebot, das es heute gibt, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Hintergrund, Deutschlandfunk Andruck. Ja, also nirgendwo werden die Bücher, in denen die Debatten geführt werden, besser aufbereitet als in dieser Sendung. Ich höre stundenlang Podcasts und ich habe 10 Stunden am Tag, die lustiger sind als die Heute-Show. Ja, also ich verstehe gar nicht, wie man die Heute-Show...
Das war jetzt Ihr Konsum, aber ich meine vom Methodischen. Sie haben alten Bockum und andere kritisiert wegen Ihren Schreibtischkolumnen.
Okay, dann springe ich gleich zum Finale.
Okay, sorry,
da war ich zu schnell. Der konstruktive Kern ist, es geht der Gesellschaft sehr viel besser, wenn wir einfach darauf verzichten, diese Idee weiter voranzutreiben, dass Fernsehnachrichten uns irgendwas bieten können. Ja, einfach Fernseher ausschalten. Ich finde es fast eine Frechheit, dass Wolfgang Herrlich so diese Idee vorträgt, er möchte gerne, dass meine 6-jährige Tochter, die 18 Uhr ein Fußballspiel gucken darf, weil sie für das Deutschlandspiel 21 Uhr zu jung ist, dass sie dann in der Halbzeit nochmal mit dem Attentat da belästigt wird.
Gut, langsam. Das war jetzt.
Das
können wir nicht mehr aufwärmen. Das war ein
bisschen anders gemeint. Diese Themen sind richtig und sie finden auch in den Kanälen, die mich interessieren, statt. Ich lese nicht mehr tagesaktuell, sondern ich habe dann meine Wochen- und Monatsmagazine und fürs Tagesaktuelle nur noch das Radio.
Wir können doch das öffentlich finanzierte Fernsehen, für das wir 8 Milliarden im Jahr bezahlen, nicht einfach aufgeben.
Meine Generation hat es doch schon aufgegeben.
Ich hatte versucht,
also Sie können jetzt natürlich diesen Witz machen.
Aber es sollte jetzt Bruce Kai sein. Herr Herles, jetzt müssen Sie ganz entgegen Ihrer Erwartungshaltung sagen, was man machen kann. Ist zum Beispiel Tichys Blog, solche Kommentare, sehen Sie da eine Perspektive, dass im Online Gegenmeinungen entstehen, die die Pluralität erweitern?
Wir haben natürlich, ich schreibe auch bei Tichy, keiner von denen, die bei Tichy arbeiten, kriegen auch nur einen Pfennig. Das heißt, das kann man sich leisten, wenn man ZDF-Pension bezieht. Ja? Das kann man sich leisten, wenn man eine Abfindung vom Holzbrink hat. Das ist aber eine Deprofessionalisierung. Das halte ich für eine große Gefahr. Wir brauchen gut ausgebildete Journalisten. Wir brauchen wirtschaftlich starke Verlage. Nur wenn ich gut verdiene, wenn ich starke Redaktionen habe, habe ich auch die Freiheit, die ich brauche, so zu berichten, wie ich muss, unabhängig berichten kann. Und deswegen brauchen wir auch das Gebührenfernsehen nach wie vor. Denn dort hätte man theoretisch zumindest diese Unabhängigkeit, denn dafür gibt es Gebühren. Und deswegen müssen wir dieses öffentlich-rechtliche System, auf welchen Vertriebswegen jetzt auch immer damit gesendet wird, ich behaupte jetzt nicht, dass die linearen Hauptprogramme die große Zukunft sind, aber unsere demokratische Gesellschaft sich einen Apparat leistet, eine Institution leistet, die unabhängig und frei und ohne Sorgen dieses Geschäft betreibt, das halte ich für ziemlich wichtig, aber dazu muss es reformiert werden.
Okay, das ist ein Teil für eine andere Debatte. Frau Bitschurk, was würden Sie jenseits von Hashtags sagen? Welches Medium oder welcher mediale Impuls könnte sozusagen eine Orientierungsfunktion haben für mehr Diskurs, auch zu feministischen Themen oder anderen Themen? Was würde noch funktionieren?
Naja, das ist im Grunde das, was ich schon angesprochen habe. Und dazu gehört eben auch in erster Linie Redaktion selber mit vielfältigen Stimmen auszustatten. Also wir haben ja auch ein Problem deswegen, dass unter anderem ja monothematisch oder eben nicht diskriminierungsfrei berichtet wird, weil in entsprechenden Redaktionen das immer noch männlich und weiß dominiert ist. Das merken wir nicht zuletzt bei Rassismusdebatten zum Beispiel sehr, sehr stark. Und insofern fände ich das super, wenn nicht nur sozusagen Betroffene als nur Betroffene zu Wort kommen, sondern auch als Expertinnen und Experten ernst genommen werden und auch ganz selbstverständlich, dass aber auch einfach diese Vielfältigkeit in dem Beruf selber abgebildet wird.
Aber die Vielfalt bei Nachrichtensprechern haben wir doch schon. Da werden ja teilweise Multikulturelle ganz gezielt ausgefahndet.
Ja gut, aber bloß weil jemand die Nachrichten vorliest, heißt das ja noch nicht, dass auch dessen Stimme dann tatsächlich darin stattfindet.
Das
also
das
ist ja schon nochmal ein Unterschied, damit umzugehen.
Okay.
Davon mal abgesehen, wollte ich...
Frau Merkel ist doch
eine
Frau, oder?
Ja, und? Auch Frauen sind nicht unbedingt die besseren Menschen.
Okay. Also, Albrecht von Lucke, ehe das jetzt hier sozusagen ins Kleinteiliger wird, der Punkt. Was ist die konstruktive Bilanz von dir, was jetzt sozusagen die mediale Verstärkung oder mediale Begleitung von Diskursen angeht? Was könnte getan werden, um eine differenziertere, argumentativere Politik zu forcieren?
Ja, ich will nur das Letzte, den kleinen Disput zwischen Wolfgang Herrles und Herrn Schulz nochmal aufnehmen, der ja da, finde ich, ziemlich ins Zentrum auch geht. Ich bin durchaus auch der Meinung, dass man nicht so leichtfertig sagen kann, wir haben die alten Medien, wenn man mit Marshall McLuhan mal spricht, also das Lagerfeuer des letzten Jahrhunderts, denn das war für Luhmann der Fernseher als solcher, aber ein bisschen war die Tagesschau natürlich das gesamtöffentliche Lagerfeuer der Bundesrepublik. Und ich sehe momentan auch noch nicht, gerade wenn ich an Ihr Buch denke, Herr Schulz, Redaktionsschluss, dass so ein Prinzip der Verabschiedung von redaktioneller Arbeit in öffentlichen rechtlichen Sendern so ohne weiteres zu ersetzen wäre. Deswegen bin ich bei der Grundkritik ganz bei Herrn Herles und ich meine schon, die Verteidigung dieses Prinzips bei aller Erweiterung, bei aller Diversifizierung, das finde ich schon absolut entscheidend, weil ich eine Sorge schon habe. Der Verlust, und das wäre vielleicht natürlich die nächste Debatte, aber der Verlust einer geteilten Öffentlichkeit in diesem Lande, in dem quasi jeder nur noch seinen kleinen Raum bespielt, und da mögen es dann auch die amerikanischen Serien sein, oder was weiß ich, der Witz, der sonst wie jeder, Herr Schulz, stolz sich seinen Humor aus Amerika holt, meinetwegen geschenkt, ich bin antiquiert und stehe zur Heute-Show. Also das ist eine Form der elitären Verabschiedung. Und das findet, wie wir alle wissen, in wirklich harter Weise rechts und ja, vor allem rechtspopulistisch ganz viel brutaler statt. Eine Verabschiedung aus der Vorstellung einer geteilten Öffentlichkeit. Und da halte ich nach wie vor die Öffentlich-Rechtlichen für eine Sphäre, die wir nicht ohne weiteres verschenken können und abgeben können. Also das ist mein okay. Punkt. Vielleicht zum Schluss.
Aber auch tatsächlich nochmal, weil jetzt so viel auch die Tagesschau als Beispiel herhalten musste, nochmal eine Lanze brechen, dann gucken Sie sich mal die Social-Media-Auftritte von der Tagesschau an. Die machen einen verdammt guten Job und die haben wachsende Zahlen. Also die zeigen sehr gut, dass auch ein Schlachtschiff, wie die Tagesschau in der Lage ist, in anderen Sphären dieses zu weiterzuführen. Blog, oder? Bitte?
Na, die Beiboote.
Nein, ich rede bei Social Media von sehr viel mehr als nur von Blogs.
Gut, das ist dann für die Zweitauflage von Herles bei dem Buch, das sind da auch für eine Anmerkung. Albrecht von Lucke, du hast, solltest du einen eigenständigen Beitrag zum Schluss liefern. Positiver
Art. Ja, dann kann ich doch nur sagen, lesen Sie die Blätter für deutsche und internationale Politik, lieber Thomas. Das ist ein Blatt, völlig unabhängig, die erscheinen monatlich, wir machen Meinung und die ist unabhängig, wird nicht finanziert, bitte sehr.
Aber auch schon ziemlich liberal geworden.
Freiheitliche linke Position, deswegen als letztes, das wurde ja auch übrigens gefragt, ich fand das toll, wir begreifen uns durchaus auch noch als ein liberales linkes Medium, das sei nur gesagt, die Merkel'sche Flüchtlingspolitik ist natürlich unter der Hand längst zu einer Politik der Abschließung geworden. Und das ist ja die eigentliche spannende Frage. Wann erklärt Angela Merkel eigentlich der Bevölkerung, dass sie es gemacht hat, oder erklärt sie es nie? Das ist übrigens auch eine politisch hochspannende Frage, die Frage beinhaltet, ob sie ihre eher rechteren konservativen Wähler halten kann. Aber das ist, wollte ich nur noch gesagt haben in diese Richtung.
Das fand ich übrigens das Interessanteste heute Abend hier. Wir haben uns überhaupt nicht über rechts oder links und diese Debatte fand nicht statt, sondern die Frage ist, machen wir wieder Politik oder machen wir keine Politik?
Die und da sind wir uns alle einig. Genau. Die Hausherrin ruft zum Eigentlichen, weil Diskussionen sind an sich langweilig hier im Haus. Wichtiger ist die Begegnungsindustrie. Aber vorher kommt Frau Gottschalk noch, sie extra zu Schluss, weil sie ist bis jetzt ganz locker aus der Affäre rausgekommen als stellvertretende Chefredakteurin der Taz. Nationales Medium. Was wäre sozusagen ihr Weg, wo Sie sagen würden, man kann optimieren den Diskurs in Deutschland, man kann auch mit journalistischen Mitteln mehr leisten. Was ist Ihre Toolbox, Ihre drei Top-Ideen, mit denen Sie Georg Löwig überzeugt haben, Sie als Stellvertreterin zu nehmen?
Also ich finde es sehr angenehm, auf ein konkretes Medium angesprochen zu werden, weil ich finde generell für Debatten wichtig, dass wir wissen, worüber wir sprechen. Und ich finde schwierig, immer von den Medien zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass nicht alle hier im Raum alle Medien, die Sie als die Medien bezeichnen, überhaupt kennen, geschweige denn regelmäßig lesen. Deswegen zur Taz kann ich sehr gut sprechen. Ich finde eben einerseits wichtig, dass eben eine gewisse Vielfalt in den Positionen vorhanden ist. Also das, was Anne Wiczorek auch schon angesprochen hat, dass eben nicht immer die weißen alten Männer zu Wort kommen und da ihre Meinung kundtun können. Ich finde wichtig, dass wir aber auch auf einem gewissen Niveau diskutieren. Also dass sozusagen, ich meine, die Taz, ein FAZ-Leser wird die Taz eher selten in die Hand nehmen. Und wir müssen da jetzt nicht anfangen, rechtskonservative Position immer wieder aufs Neue zu diskutieren, sondern dass man sich einfach auch eingesteht, ich habe diese Zielgruppe und auf diesem Level gibt es immer noch genügend Diskussionsstoff und darauf baue ich jetzt aus und da werde ich konkret. Das finde ich wichtig. Und ich finde auch wichtig, sozusagen Empörung nicht als Empörung nicht als etwas zu werten, was zum Beispiel in den sozialen Netzwerken ständig passiert. Also da sind einfach Leute, die sich zu Wort melden. Und Anne Wiczorek hat es mal ganz schön gesagt, dass man sich Dinge, die Feministinnen bei Twitter schreiben, mit der Stimme von Sophie von den Golden Girls.
Sophia
von den Golden Girls vorstellen sollte. Also dass auch diese Wahrnehmung, die sozialen Medien, die sogenannten sozialen Medien, da passieren ganz schreckliche Dinge und alle regen sich auf. Das ist halt auch einfach falsch. Also das sind einfach Menschen, die sich unterhalten und es ist die Lebenswirklichkeit von sehr vielen Menschen. Und ich finde einfach, es gehört auch dazu, wenn wir eben diskutieren, das auch ernst zu nehmen und nicht einfach nur als das, was irgendwie so nebenbei und was so furchtbar anstrengend ist.
Wobei das Thema, ich habe das heute ausgelassen, weil es weitgehend austherapiert ist und wir nicht mehr so ganz viel Neues bringen können. Aber Sie haben einen Aspekt vergessen, der wichtig ist für den Abend. In den schriftlichen Leitfaden haben Sie gesagt, um Diskurse zu führen, müssen Journalisten auch etwas wissen.
Das ja, genau. Also wofür ich gerne plädieren würde, ist so eine Art Femininisierung der Diskussionskultur. Also weil ich habe das mal gelernt, dass sozusagen Männer vor allem hierarchisch diskutieren und ich finde, das war heute Abend auch ein sehr schönes Beispiel. Und Frauen sitzen dann da und wissen gar nicht, wo sie einsteigen sollen, weil sie das Gefühl haben, wir wollten doch über die Sache reden.
War das heute so?
Gegen Sie, Herr Leif.
War das wirklich so heute?
Nee, es ist ja alles in Ordnung, ich überspitze das natürlich, aber es ist ja dieses Phänomen und darauf habe ich in den Fragen zuvor angespielt, dass in Diskussionsrunden wie bei Anne Will, da sitzen verschiedene Leute, die haben eine bestimmte Agenda und dann schießen sie diese Agenda raus. Und es geht nicht um die Sache und man kommt sich selbst sehr bieder vor, wenn man davon spricht, okay, aber wenn die Frage ist, wie rassistisch ist Deutschland, dann kann ich schon an der Zusammenstellung der Leute, die da sitzen, sehen, dass es nicht genau um die Frage geht, sondern um andere Themen, die dahinter liegen. Und das meinte ich.
Und war das eben ein Refrain für alle Diskussionen, die so gelten, wo Sie dabei sind? Oder hatten Sie es auf heute auch so wahrgenommen, dass Sie als Frauen zu wenig zu Wort kamen? Und
ich meine überhaupt nicht, dass wir zu wenig zu Wort kommen. Aber ich finde, ich habe versucht zu erklären, dass eben das, was ich am Anfang meinte, dass man über Themen sprechen sollte, von denen man, in denen man sich auskennt, dass das eben auch etwas ist, was man polemisch gesagt als feminin bezeichnen würde, eben dieser Wunsch, etwas zur Sache beizutragen. Okay.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, alle hier, 5 haben was zur Sache beigetragen und Sie ein bisschen beflügelt. Vielen Dank jedenfalls dafür. Jetzt geht's zum Hauptsächlichen. Es gibt Spargelsuppe mit Kalbsleber, ganz gesättet und wunderbaren Weißwein und fast so guten Rotwein. Ich danke für die Aufmerksamkeit und Ihre Mitwirkung.